Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Luca Fontana.
Und am Domagoj Belancic.
Ja, genau. Der Domi ist heute zum ersten Mal da, aber sicher nicht zum letzten Mal. Nein, stimmt, mindestens eines noch mehr, weil wir ja das schon geplant haben. Wir sind ja alle drei zusammen dann am Hero Fest, wo ja 14 bis 16 Oktober ist in Bern. Sind wir dort vor Ort im Zocken und Podcast leider nicht, aber der Domi ist unser neuester Zugang, wo vor allem mich ein bisschen versteckt, damit nicht nur ich muss über Games schreiben. kann ich all die huren Nintendo Games, und ich keine Lust, da gebe ich einfach alle im Domi ab.
Sehr gerne. Ich nehme alles.
Im Video sieht man, dass das vermutlich gar nicht so wird wehtun, wenn man seinen Hintergrund anschaut.
Mit meinen Nintendo Memorabilia im Hintergrund, ja, genau.
Dort steht, dort ist ein ausgeschlachteter Gameboy, ein Virtual Boy, ein Gamecube. Okay, dort ist noch ein PS.
Ah, ist genau, PS hat sich auch noch eingeschlichen.
Ein Wii PSP?
PS ist Vita PS, ist das.
Ist das die Vita? Ist ja, die genau. Ah nein, die andere wäre länglicher gewesen, gell?
Die habe ich nie gehabt, ja.
Die war immer geil gewesen, die habe ich, ich weiß nicht, habe ich gemoddet gehabt dort. Natürlich auch noch mit so Faceplate und so völligen Googles. die war aber noch geil gewesen, nach Hurve Games drauf gehabt. So. Das hat schon noch gefackt. PSP die erste.
Das ja. Ist cool gewesen. Und links bei ihm hat es einen Red Panda aus Japan.
genau, da läuten wir nachher am Tierschutz an.
Es geht ihm gut, ich kann euch versichern.
Ich habe gehört, er hat ihn aus einem Glasgefängnis befreit.
Genau, von diesen Crane Games aus Japan haben wir den bekommen. Nie gedacht, dass wir den werden gewinnen, aber ein Mitarbeiter dort hat uns geholfen und dann hat es tatsächlich geklappt. Ein riesen Hurri.
Einfach damit es nicht ganz blöd tut. Es ist nicht echt.
Das sagt er, Luca, das behauptet er einfach. Ich habe vorher das Gefühl, es hat sich bewegt.
Ja, so mit den Augen, gell, irgendwie so bei den Ohren.
Ich glaube nicht. Ich lüte gleich mal im Tierschutz an.
Zur Sicherheit,
genau. Also kommt, ich würde sagen, wir fangen gerade an. Wir haben ja wieder mal ein vollpacktes Programm, ein bisschen game-lastig heute, eben weil mit dem Domi haben wir gefunden, das passt ja sehr gut. Wir haben nämlich, also gut, wir fangen zuerst mal an mit Replay-TV. Dort wollen die Anbieter ja plötzlich Geld dafür und wollen trotzdem noch Werbung reinbuttern, sogar beim Replay. Und danach hat es diverse Livestreams gegeben von Sony, der State of Play, Nintendo Direct, Ubisoft Forward ist gewesen. Und dann fast ein bisschen game-mässig geht es weiter. Cyberpunk Edge Runner habe ich geschaut. Basiert ja auf dem Game. Dann etwas komplett anderes. Frozen Planet 2. Nicht Frozen, hat irgendwie Frozen zu tun. das ist die neueste BBC-Doku. Und Luca hat 13 Lives geschaut. Und in der Spielecke habe ich Splatoon 3, Metal Hellsinger, The Wandering Village und Lost in Play. Ja, muss dann schauen, zu welchem man sich wirklich kommt. Aber ganz am Anfang noch, wir haben ja letzte Woche recht lang über ganze Apple-Sausen geredet und dort unter anderem über den Lightning-Adapter geredet, der ja immer noch verbaut ist bei den iPhones und auch bei den AirPods. Fuck, wie heisst es? Doch, AirPods heisst es, oder?
Ich glaube, sie heissen
AirPods. Egal, die verdammten Kopfhörer. Und die haben ja noch den Lightning-Anschluss. Und uns hat der Luca Würth hat uns geschrieben und er hat gesagt, was er hat auch mal irgendwo einen Podcast gehört von einem Apple-Mitarbeiter. Und der, laut dem zu folgen, ist der Grund, dass die einfach Verträge haben mit Zubehörherstellern. Und das klingt für mich eigentlich noch verdammt plausibel.
Ja.
Dass die einfach Deals haben, die sagen, wir haben bis Jahr so und so haben wir den Anschluss, damit wir Zubehör bauen können. Weil solche Verträge gibt es sicher und könnte sich vermutlich davon loskaufen, aber die einfachere Lösung ist einfach nein. Machst es einfach, lässt es dran. Verdienst du ja auch selber auch noch ein bisschen mit. Kannst du ja immer noch Zeugs und Adapter verkaufen. Ja, also das ist lustig. Ich habe das noch nie irgendwo gelesen. Das ist doch die plausibelste Grund.
Das ist eigentlich sehr plausibel. Es also, würde eigentlich jede Diskussion in Keimer stecken. Wir müssen uns auch gar nicht mehr über Apple aufregen. Sie haben einfach Verträge. Kann Apple in dem Sinn auch nichts dafür. Und, aber man hört sie so nirgends. Oder? Also, es ist wie so, man lässt die Angriffsfläche, ja, statt dass man einfach mal sagt, so, hey Leute, im Fall, wir haben Verträge, wir würden ja schon gerne, oder wir würden, wahrscheinlich würden wir nicht gerne, aber wenn die EU das unbedingt will, uns aufzwingen, was wir Konsumentinnen und Konsumenten ja auch alle hoffen, wir haben Verträge. Wir müssen warten, bis die Verträge auslaufen und dann werden wir das ändern, halt so bald. Aber bis dahin, it is what it is.
Ja, also, da haben wir möglicherweise die Auflösung zu der Frage, die immer alle bewegt haben. Als nächstes müssen wir nur noch herausfinden, warum Google da nie seinen Schritt in die Schweiz bringt. Kann man dort bitte auch mal mit einem Mitarbeiter reden? Warum die nur ihre blöden Home-Hubs und Nest-Cams irgendwie in der Schweiz verkaufen und alles andere nicht?
Eine Zeit lang hat es ausgesehen. Mit den Nexus-Phones, die sind eine Zeit lang in der Schweiz verfügbar gewesen, aber mit der Pixel-Line ist dann wieder das alles zusammengebrochen.
Aber auch nur... Ich glaube, nur das Nexus 5.
Ist es so?
Ich glaube, von nur da.
Ich glaube, Nexus 6 hat es auch gegeben, oder? Ich glaube, das habe ich auch noch über den Google Store gekauft in der Schweiz.
Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ich weiss, 5, da habe ich einmal einen Garantiefall gehabt. Das war noch mega easy gewesen. Und der ist, genau, ich konnte abwickeln über die Schweiz. Aber sonst. Ja, gut. Bitte schickt uns das, den Input. Den würde ich sagen, die Frage, die ich gerne mal beantwortet habe. Aber komm, wir fangen an. Mit den News. Und zwar als erstes, ich würde sagen, Luca, Replay TV gibt es plötzlich den einzigen Grund, warum die Leute Replay brauchen. Nein, das stimmt nicht. Aber einer von vermutlich den wichtigen Gründen ist ja, dass man keine Werbung hat und das könnte sich jetzt ändern.
Der, der es appetitlich macht, das könnte sich nicht nur ändern, es wird sich ändern. Am 4. Oktober wird auch im linearen TV, eben beim allseits beliebten Replay TV, Werbung aufzwungen. Also als Beispiel, wenn jetzt gestern der Pro7-Blockbuster von gestern Abend möchte heute schauen und dann halt mit dem Replay zurückgegangen, dann kann ich, wenn Werbung kommt, die nicht mehr einfach vorspulen und überspringen, sondern es kommt tatsächlich Werbung. Also das, die Spulfunktion gibt es nicht mehr, ausser ich zahle zusätzlich. Wenn ich zusätzlich zahle, dann kann ich das weiterhin überspringen. Der Grund ist, dass vor allem private TV-Sender seit Jahren halt zeitversetzten Fernsehen für ihren Einnahmeverlust verantwortlich machen. Weil, wenn ich Werbung kann überspringen kann, dann heisst das natürlich weniger Geld pro Werbeschaltung für die Werbekunden. Also, das ist für private TV-Sender natürlich eine riesige Einnahmequelle, wenn sie können ihre Werbeschaltung oder Werbespots, also die Minuten, Werbeminuten können verkaufen, wenn die dann einfach nicht geschaut werden, dann sagen die Werbekunden, gebe ich dir kein Geld dafür. Ja, und so gehen halt viele Einnahmen flöten. TV-Anbieter haben jetzt darum gemeinsam beschlossen, also alle TV-Anbieter haben gemeinsam beschlossen, dass man diesen Werbeanbietern eine höhere Entschädigung gibt als bis jetzt. Und die höhere Entschädigung, die wird eben auf uns Kundinnen und Kunden umgewälzt. Und darum müssen wir in Zukunft für Werbung, also entweder zahlen wir dafür, dass wir noch mehr, dass wir keine Werbung sehen, oder dann sehen wir halt Werbung. Konkret betrifft das halt was soll ich jetzt gerade sagen? Konkret, was heisst, wir zahlen mehr? Das heisst eigentlich, wir zahlen einfach zwischen 5 bis 8 Franken mehr. Die Replay-Funktion hat ja jetzt, kostet, glaube ich, bei Swisscom zum Beispiel, weiss ich es gerade, kostet 2 Franken, wenn ich mich nicht irre.
Und das wird jetzt ich habe halt gar nicht gewusst, dass das überhaupt kostet.
Das ist irgendwo, weisst du, so eine kleine irgendwo eine Funktion, ein Ding. Es ist eigentlich wie so, es gehört einfach dazu. Also der Kostenanteil davon ist 2 Franken. Das wird jetzt halt neu, je nach Anbieter, ob du Swisscom, Sunrise, Yallo, whatever hast, wird das zwischen 5 und 8 Franken mehr kosten, wenn du die Werbung willst, können übergumpen willst. Und sonst halt hast Werbung. Wie sieht die Werbung aber konkret aus? Das ist nicht einfach so, dass du den ganzen Werbeblock zwischen zwei Serien oder in der Mitte musst schauen musst, sondern es gibt 3 Arten von Werbung. Das erste ist Start-Ads, also ein kurzer Werbespot von etwa 5 bis 7 Sekunden, der kommt, sobald du einfach im Replay-Modus etwas anfängst zu schauen. Das ist einfach am Start 5 bis 7 Sekunden Werbung, die musst du reinziehen. Pause-Ads, also Pause-Werbung. Jedes Mal, wenn du während dem Replay Pause drückst, läuft einfach Werbung, statt dass das Bild eingefroren ist. Wenn du wieder Play drückst, dann...
So das ist
Also ich sage mal, du drückst Pause, weil, keine Ahnung, du musst vom Handy etwas, gehst aus WC. Ich kann dir ja scheißegal sein, wenn dann Werbung läuft. Solange du wieder Play drückst, dann ist sie wieder weg. Also das ist nicht irgendwie... Das ist einfach... Das gibt es auch
noch. Replay TV gibt es ja bei allen Anbietern. Mhm.
Genau.
Und das ist jetzt, aber die haben jetzt Einheitspreis, also ist das, da haben sie sich alle geeinigt, dass sie das machen.
Also sie haben sich geeinigt, dass sie das machen. Wie viel es aber kostet, um keine Werbung zu sehen, ist von Anbieter zu Anbieter verschieden. Eben, Swisscom ist, glaube ich, 6.90 Franken. Yallo ist 7.95 Franken. Sunrise hat, glaube ich, 5 Franken irgendwas. Also das kann dann wieder von Anbieter zu Anbieter variieren, aber am 4. Oktober werden das alle Anbieter machen.
Das ist keine illegale Absprache, wenn jetzt einfach alle sagen, das machen wir das alle.
Ja gut, eben, sie haben noch unterschiedliche Preise. Wenn alle würden vielleicht sagen, wir machen 7 Franken oder so. Aber alle sagen,
ab jetzt kostet Werbung.
Ab jetzt kostet es, aber... Ich bin kein Anwalt, ich kann nicht sagen,
aber jetzt so
aber ich sage mal wenigstens, ich glaube, wenn ich es jetzt irgendwie vergleiche mit der ganzen Google-Diskussion, Google, Apple und so mit dem App Store, die haben sogar ja immer die gleichen Preise, also dort hat man sich ja wirklich auf den Preis geeinigt. Da ist sie wenigstens so, man kann sich ja noch konkurrieren mit günstiger, weniger Werbung, ist da 5,90, dort 7,90. Vielleicht ist das irgendwie so das Hintertürchen, dass das nicht irgendwie als Absprache gilt oder so. Sondern,
aber weißt du, jetzt, alle aufs gleiche Datum, also haben sie sich ganz offensichtlich abgesprochen.
Ja, das schon.
Also ist nicht irgendwie der eine zieht noch.
Nein, das stimmt. Aber du, wenn es tönt schon, also ich, wie gesagt, ich bin kein Anwalt,
ja,
es wird irgendwo durch, wird das abgesichert sein, das wird jetzt nicht illegal sein, sonst, das wäre crazy. Aber
also das kommt vielleicht noch.
Das kommt, vielleicht kommt das noch in der nächsten Woche raus. Die dritte Art von Werbung, die ich noch erwähnen wollte, ist eben die Fast-Forward-Ad. Das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wahrscheinlich am meisten schmerzt. Wenn du jetzt einen Film am Schauen bist, dann kommt Werbung und du willst vorspulen, dann ist das jetzt nicht mehr einfach ein manuelles Vorspulen, sondern du drückst einen Knopf. Wenn du keine Werbung, also wenn du nicht zusätzlich zahlst, heisst das, jetzt kommt ein 100 bis 130 Sekunden Werbeblock, wo du schauen musst. Und dann geht es direkt dort weiter, wo der Film weitergehen wird. Also du musst jetzt nicht irgendwie manuell spulen oder was weiß ich, sondern du sagst, drück den Knopf zum Führen, schaust 130 Sekunden Werbung und dann geht der Film weiter. Oder, wenn du eben nicht zahlst, dann drückst du den Knopf und es geht direkt weiter. Also da hast du nicht mehr das manuelle Spulen, egal in welchem Modell du bist. Ich finde das ein nettes Detail. Ich finde das immerhin, weil das mit dem Spulen, das kennen wir vielleicht irgendwie so, machst du irgendwie 16-fach Geschwindigkeit für eine Spule. Oh fuck, ich bin zu weit, muss wieder zurück und so. Das ist immerhin eine Komfortfunktion, dass du das nicht mehr hast. Aber ja, Werbung musst du auch gleich schauen.
Unglaublich.
Was aber noch zu sagen ist, ist natürlich, dass nicht alle Sender betroffen sind, sondern für den Moment nur private Sender von den Mediengruppen RTL Deutschland, 7.1 und CH Media. Sprich, alle RTL und ProSieben-Sender, also RTL, RTL2, was gibt es da noch? ProSieben, ProSieben Nitro und so weiter. Sowie S1, 3+, 4+, die Schweizer Privatsender halt. Das sind im Moment die einzigen, die betroffen sind. SRF tut keine Werbung schalten, sieht im Moment noch davon ab. Und ich hoffe, sie werden auch weiterhin davon abgesehen, weil verdammt nochmal, dort zahlen wir schon sehr viele Gebühren. Also hört auf, dort auch noch Werbung zu machen. Bei den Privatsendern kann ich es mehr verstehen, weil ich glaube, die laut meines Wissens profitieren die jetzt nicht gross von der sehr vielen Gebühren. Das ist halt bei ihnen, ist halt Werbung, wirklich ihre Einnahme. Und die wird ihnen halt mit dem Replay genommen. Ist für mich, ich finde das für mich als Konsument, ich zahle ja dafür, aber ja, offenbar geht ihnen da mehr Geld verloren. Darum überhaupt der ganze Shit. Wie geht es weiter? Also könnte es sein, dass die Werbeblöcke in Zukunft sogar verlängert werden? Das ist, sagen wir mal so, Doomsayers. Würde sagen, ja, jetzt sind es 130, in einem Jahr sind es 150 Sekunden, in zwei Jahren und so weiter, oder? Aber angeblich soll das Gegenteil der Fall sein. Man will in Zukunft immer mehr individualisierte und zielgruppenspezifische Werbung schalten. Das sei effizienter und darum können wir dann die Werbeblöcke sogar verkürzen. Statt dass du irgendwie 130 Sekunden Werbeblöcke hast, sind es vielleicht nur 30 Sekunden. Aber wenn ich höre zielgruppenspezifisch und so weiter, dann denke ich halt einfach wieder an Datenkraken, gläserne Menschen. Oder da wird wieder geschaut, was schaust du, was sind deine Interessen. Da redest du irgendwie mit der Frau über Ferien in den Bahamas und dann kommt irgendwie eine Hotelplanwerbung über Ferien in den Bahamas, was weiß ich. Also so Geschichten, ja, ist immer ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Konsumenten zum Schluss, der Konsumentenschutz, die finden natürlich das Ganze nicht cool. Logisch, wenn man Werbung wegbezahlen muss, ist das einfach scheiße. Und die sagen, das ist eigentlich auch nicht zielführend. Das ist auch noch eine Diskussion, weil das würde die Leute halt mehr wieder zu Streamingdiensten, noch mehr zu Streamingdiensten treiben wie Disney Plus und Netflix. Ich finde jetzt, ja, okay, die fangen ja jetzt eben auch noch an mit Werbung. Mm. Also bei Disney wird es ja teurer, wenn du keine Werbung willst. Bei Netflix wird es einfach neue Abos geben, die halt, aber, also günstigere Abos, die aber eben doch auch werbefinanziert sind. Es geht leider irgendwie in die Richtung. Ich glaube, mehr, also die Diskussion, die sich da stellt, ist mehr, ja, ob das nicht die Leute noch mit Internetpiraterie treibt, oder dass man sich das halt einfach über andere Wege abladet, die Inhalte. Das eher als Streamingdienst. Wer jetzt schon auf Streamingdienst ist, also ich schaue linear. Also ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Schauen die noch lineares Fernsehen?
Nein, ich habe schon ewig. Ich habe einfach Z2-Gratis-Ding noch irgendwo, wenn ich mal. Ich brauche eigentlich das nicht. Das Einzige, wenn man wirklich schaut, ist ab und zu mal ein Match auf dem SRF.
Das, genau, so Live-Events.
Ja, sonst gar nichts im Fall, wirklich.
Und ich habe also zwei, drei Sendungen, die ich aufnehme. Und ab und zu mal reinschauen, wenn ich wirklich sonst nichts anderes zu tun habe. Aber es ist jetzt auch nicht etwas, was mir sehr wird wehtun, sage ich mal.
Ja. Es ist
also du zahlst sicher nicht in dem Fall, Tommy.
Ich glaube noch nicht. Ich warte mal ab, wie sich das anfühlt und wenn es mich Uhren nervt, überlege ich dann, was ich mache. Ich glaube, das wird den meisten so gehen, oder? Also es ist jetzt nicht, bis zu 8 Franken ist es, oder? Es ist jetzt nicht so ein hoher Betrag, dass mega viele werden sagen, nein, werde ich nie machen oder ich springe ganz weg vom TV. Ich glaube, die meisten werden zuerst mal abwarten und schauen, wie sich das anfühlt, oder?
Mhm.
Voll, das ist immer noch mal etwas. Es wird einfach alles alle werden einfach immer teurer. Es wird einfach das ganze Fernsehen. Ich meine, klar, man kann schon sagen, das Angebot ist vielleicht auch besser geworden. Aber es wird definitiv alles teurer.
Ja, also machen es clever. Oder? Es wird nicht einfach irgendwie erdrutschmäßig von heute auf morgen. Also, es wird immer nur so happy-wise vergrößert, verlängert, dass es immer so ist, ja, okay, damit kann ich noch leben, das ist jetzt nicht so viel mehr und so. Und nachher in 10 Jahren. Aber Was auch noch der Workaround ist, wo ich mich frage, ob das tatsächlich funktioniert, ist, weil das ist noch nirgendwo wirklich spezifisch gesagt worden, wenn ich eine Sendung einfach aufnehme und sie dann aus meinem Aufnahmearchiv einfach schaue, ob das dann auch betroffen ist für eine Spule oder nicht. Oder Replay heisst bei mir spezifisch, ich gehe einfach wirklich im TV-Guide zurück in die Zeit, also zurück, 2 Tage zurück und sage, das wollte ich schauen, klicke drauf und dann kommt es dort im Replay. Aber nicht, ich habe die Sendung aufgenommen und gehe in meine Aufnahme und gehe dann eine Sendung starten aus meiner Aufnahme. Ist das auch von dem betroffen oder nicht? Ist das ein Workaround? Ist das,
aber dann musst du es manuell aufnehmen, oder?
Ja. Aber dann ich mache das oft schon, so, weil Sachen, die ich will, also bei mir, ich kann, also bei Swisscom TV kannst du auch verschiedene, zum Beispiel, ich kann jetzt 7 Tage zurückgehen, das ist das Maximum, was möglich ist. Aber es gibt ja auch Pakete, wo du nur irgendwie 30 Stunden retour kannst gehen. Dort übrigens wird es keine Funktion geben, zum Werbung abschalten. Dort musst du, weil 30 Stunden sind offenbar zu wenig. Dort musst du einfach. Aber 7 Tage ist sogar bei mir einmal zu kurz. Wenn ich etwas sehe, wo ich sage, oh, das könnte ich mal schauen, dann tue ich es eher aufnehmen, weil vielleicht schaue ich es erst in 2 oder 3 Wochen, oder? Und das Replay funktioniert dann nicht mehr nach 3 Wochen retour. Offene Frage, ich weiß es nicht. Das wollen wir dann ausprobieren, wenn es so weit ist.
Soll es sich machen, wer das noch braucht. Aber
ich habe das Gefühl, es wird medial irgendwie im Moment jetzt auch gerade aufgenommen und mega gross aufgebauscht, aber also ganz ehrlich, wer schaut noch lineares Fernsehen?
Also, ich glaube, es gibt schon vermutlich noch viel. Also, weißt,
ja, aber vielleicht
ich denke es mir ja auch, wer braucht das? Aber
also von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern frage ich mich wahrscheinlich der wirklich mit Abstand grösste Teil. Ich schaue eh keine Ahnung, Tatort oder Cobra 11 auf RTL und was weiß ich, oder Schlag den Raab auf Pro. Schaue ich eh nicht mehr. Ich schaue jetzt aus. Also, ist mein Eindruck.
Hast du jetzt Sachen gesagt, die 10 Jahre alt sind, oder läuft das alles noch?
Sachen, die ich vor 10 Jahren noch geschaut habe, wo es noch kein Netflix gibt.
Schlag den Raab
ist auch noch mehr. Läuft. Nicht mehr, also jetzt irgendwie Schlag den Promi, glaube ich. Oder so
irgendwas, ja.
Also gut.
Ja.
Also gut. Komm, dann von der einen Sause zu der nächsten. Die hat man können schauen ohne Werbung. Ja gut, je nachdem auf YouTube mal auch dort hast du Werbung.
Wobei es ist eigentlich alles Werbung
sein. Außer du zahlst.
Das stimmt. Du schaust Werbung und schaust noch einmal Werbung.
Genau.
Ja.
Wir reden von Sony State of Play. Das ist der aktuellste von den diversen Live-Events, die sich rund um Tokyo Game Show gewesen sind. Haben nicht alle unbedingt direkt was zu tun gehabt, aber sie sind zeitlich einfach gerade um das Event herum gewesen. Ich dachte, wir können einfach dort so die Interessanten rauspicken. Wir müssen ja nicht über jedes Game reden. Ich denke, die sind natürlich auch game-mäßig dann sehr Japan- fokussiert gsi. Und ja, gut, ein Ding hat einfach gerade spannend angefangen. Ich glaube, das ist ja bei uns schon eine relativ grosse Nummer, Tekken. Habe ich den Eindruck. Das war ja zumindest früher immer so, gewesen, also Turnier und so. Und dort haben sie das einfach das Tekken 8 vorgestellt, aber man weiss wirklich ehrlich gesagt noch nicht sehr viel. Es hat einen, ich hatte das Gefühl, ein Render-Trailer, aber das haben sie nachher dann irgendwie geklärt und gesagt, nein, es ist nicht vorgerendert. Kann auch gut sein. Also, meine, Tekken hat ja früher auch schon sehr gut ausgesehen. Wie?
Ja. Also ist das tatsächlich also, in-game?
Ja, er hat gesagt, es ist nicht vorgerendert, also dann muss das das bedeuten, oder? Also,
und wenn es wirklich stimmt, ist es wirklich sehr beeindruckend. Also die Wettereffekte und die Muskeln, die Details auf den Muskeln, wenn sie zuschlagen, ist wirklich krass gemacht.
Ja. Also, es könnte sein, dass es wieder das, das cineastische Replay ist oder so. Weil es wirkt nicht wie wirklich ein Kampf, in den du spielst, in den meisten Szenen. Du siehst auch keine die Interface mit dem Leben und so. Hey, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Die kommen schon so halb bekannt vor, aber keine Ahnung. Sind die schon mal vorgekommen irgendwo? Ich habe null Übersicht mehr.
Meine Tekken-Erfahrungen liegen wahrscheinlich 15 Jahre zurück, so ungefähr. Genau.
Das PlayStation 2, dort war das hoch gewesen bei uns. Und jetzt sind wir beim 8. Und ich weiß nicht alles, was ist das gewesen? Das 2. Nein, das hat doch irgendein Tekken Tag Tournament. Fuck, weil es ist das auf der PlayStation 2 gewesen. Es hat doch nicht eine Zahl gehabt, glaube ich.
Es hat zu viel Tekken
gegeben. Halbwissen. Oh, look, ich meine. Für das haben wir den.
Google. Achtung, das ist Halbwissen.
Haben wir schon lange gebraucht. und nachher sind etwa gefühlt 17 Yakuza-Games gekommen. Also 17 sind 3.
Also, State of Play ist nur das hier vorgestellt worden. Ja, am Tag darauf hat er. Sega bzw. RGG Studio nochmal zwei neue Games vorgestellt, ihre Yakuza-Reihe, genau. Ja, ich bin ein grosser Fan von dieser Franchise und habe herausgefunden, der Simon ist auch ein riesen Fan. Hat mir dann auch geschrieben gehabt. Das ist echt auch eine Freude drauf. es ist eine Serie, die, glaube ich, hierzulande noch nicht so viele Anhänger gefunden hat, aber immer am grösser werden ist. Und grundsätzlich ist es einfach so eine Crime-Drama-Serie mit ganz viel Prügeleien. Und das Game, das sie hier vorgestellt haben, ist eigentlich das gleiche, nur im feudalen Japan und mit Samurais und mit Schwertern.
Aber gell, die gleiche Person irgendwie?
Ja, sie sind die gleichen Charaktere, sie verhalten sich auch anders, sie heissen einfach anders. Es ist so wie ein alternatives Universum, das sie da haben.
Genau.
Und das Game ist irgendwie vor 9 Jahren mal in Japan rausgekommen und zu dieser Zeit war auch die Yakuza im Westen wirklich unbeliebt gewesen. Und es hat niemand jemals die Hoffnung gehabt, dass das mal im Westen wird erscheinen. Aber jetzt mit den letzten Games, die in der Mainline-Serie rausgekommen sind, ist es halt immer populärer geworden und jetzt hat sich Sega dafür entschieden, das gleich noch im Westen rauszubringen. Und das ist nicht nur irgendwie ein Remaster oder so, sondern, so wie ich es verstanden habe, wirklich ein Remake from the ground up in Unreal 4 ist es, glaube ich, gemacht.
Genau, das ist wie hat es geheißen?
Das ist jetzt das Yakuza 8, beziehungsweise neu heisst die Serie im Westen Like a Dragon.
Das im Feudalen.
Das im Feudalen ist Ishin. Like a Dragon,
genau, Ishin.
Ja, genau.
Genau. Und nachher ist Yakuza 8 gekommen, genau, oder?
Genau, das haben sie dann im Tag drauf vorgestellt und das wird erst 2024 rauskommen und anscheinend wird das grösste Game ever sein, was sie gemacht haben.
Weil die anderen schon so kurz gewesen sind.
Genau. Weil die 150 Stunden bei Yakuza 5 noch nicht gelangt haben.
Hey, den kenne ich, ja. Der eine da, der mit der abgefahrenen Frisur, der ist in wie hat das Like a Dragon geheißen? Also heißt der Like a Dragon?
Genau.
Das hat das andere schon so geheißen.
Yakuza hat im Westen immer Yakuza geheißen, in Japan hat es aber immer Like a Dragon geheißen. Sibi hat im Westen Like a Dragon mit dem Untertitel Yakuza geheißen, aber jetzt heißen alle Games Like a Dragon, im Westen und in Japan. Also es wird hoffentlich...
Also Yakuza Like a Dragon.
Nein, nur noch Like a Dragon. Nur noch Like a Dragon, ja, genau.
Ah.
Ja.
Ah, ja, stimmt. In der YouTube-Beschreibung heisst es dann nur noch so. Ja, stimmt. Hä? Aber die einen haben es eben gleich so geschrieben, eben nur. Ja, okay, gut. Gut, also. Yakuza-Serie, aber ohne Yakuza, Like a Dragon, okay. Das spielt in der modernen Zeit, eben wieder mit dem gleichen von dem Game, wo für beim PS5 und Xbox Launch ist das nämlich eins von der Launch-Spiele gewesen.
Genau, das 2020 rausgekommen, ja, voll.
Ja. Das habe ich noch lange gespielt, das war wirklich noch gut
gewesen. Das war cool gewesen, genau, das war das, wo die RPG-Elemente drin hatten. Weil sonst die anderen Games waren wirklich so richtige Prügelspiele gewesen. Ja. Und das ist rundenbasiert, hast du da gegen Gegner kämpfen. Das war recht cool gewesen, ja.
Eben, sie sind mir einfach immer viel zu viel, weißt du, die zufälligen Begegnungen und so, das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, Japan mag man das mega, also der Grind, oder? Aber,
und der Humor ist halt sehr speziell, oder? Also du musst wirklich
auf Japanisch,
das findest du gut, okay.
Das finde ich gut.
Ja.
Das finde ich witzig. Und dann das letzte, wie heisst das? Schon vergessen.
Das war «The Man Who Erased His Name», glaube ich. Und das ist eine Nebenstory, die sie zusätzlich noch rausbringen werden, die so ein bisschen erzählt, was mit dem Hauptcharakter aus den ersten 6 Spielen passiert ist, in der Zwischenzeit. Weil im 7. Teil ist er eigentlich nicht mehr vorgekommen. Im 8. Teil wird er wieder vorkommen. Und das ist so wie eine Zwischenstory, die so ein bisschen die beiden Universen verbinden, sozusagen. Das war eine riesige Überraschung, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet. Alle so ein bisschen abgeschlossen hatte mit dem Hauptcharakter. Und jetzt kommt er überraschenderweise wieder zurück. Das freut mich natürlich extrem.
Eben, aber das ist dann wieder irgendwie eine Auskopplung, oder?
Genau, das wird nachher wieder vom Gameplay her ähnlich sein wie die ersten 6 Teile. Also Echtzeitprügeleien und es wird kürzer sein. Es wird etwa die Hälfte von einem normalen Yakuza-Game sein, plus minus.
Also nur 80 Stunden.
Ja, nur 80 Stunden, genau. Ein kleiner Snack zwischendurch.
Zwischen den anderen zwei. Ich muss gerade schauen, was ist noch spannend? Ist sicher noch, ich muss schauen, welche Reihenfolge ich drin habe. Das von Team Ninja.
Mhm.
Die haben ja das auch noch. Weil einfach, man hat ja noch nicht genug.
Ghost of Tsushima.
Genau, das war jetzt Like Dragon Gaiden. Genau. The Man, genau, Gaiden. Den Namen habe ich nicht mehr gemerkt. Weil ich zuerst irgendwie Ninja Gaiden im Kopf hatte, aber es hat gar nichts mit dem zu tun. Sie machen es einem nicht einfach. Nee, aber eben genau. Das dritte von denen heisst Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Und dann. Hat es nochmal eins gegeben, so im historischen Japan. Das heisst Rise of Ronin und ist aber von Team Ninja. Und das sind die mit Nioh und Dead or Alive. Oder welche Serie? Prügelserie? Irgendeine Prügelserie.
Ich glaube, das sollte stimmen, ja.
Einmal Nioh, sicher. Und das hat noch recht interessant ausgesehen. So eine Mischung aus Ghost of Tsushima oder irgendwie Assassin's Creed. Bits in einem. Also, eben, hier 1863 in Japan. Und auch so ziemliches Geschnetzel Open World hat den Eindruck gemacht. Ich finde auch geil mit eben den alten Schiff und so und natürlich mit den Kolonialisten und so. Ja, das sieht noch spannend aus. Also da.
Ja, eine spannende Zeitperiode. Ja. Und vor allem auch cool, die Mischung zwischen den alten Samurai-Schwert, aber auch Pistolen, die du wirst haben zur Verfügung. Also, das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und auch hier haben sie gesagt, Team Ninja, das sei das grösste und ambitionierteste Projekt, das sie je gemacht haben. Also es ist schon so ein
selbstverständlich.
Grösse, das mit der Grösse ist immer so irgendwie, immer noch, mit dem wirbt man immer so gerne, als ob das irgendwie, es muss sich nicht immer alles grösser. Besser, ja, gern, aber grösser ist nicht zwingend besser.
Ja, aber grösser ist besser.
Ja, eben, das ist eben genau.
Aber es ist wirklich ein mega spannendes Setting, so das feudalistische Japan am Rande von der Industrialisierung. Das ist ganz, ganz eine spannende Periode. Vor allem wirklich, wie die zwei Welten, das Land der Morgenröte und der Westen, wo da kommt und Moderne bringt und eben, was das heisst für die, all die Gruppierungen für Samurai. Also ich habe beim The Last Samurai finde ich das schon so einen spannenden Aspekt. Ja, ist geil. Der hat mich auch, das ist einer von den Tracks, den man am meisten angemacht hat.
Mhm. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben nochmal irgendwo in der Liste so ein Game in dieser Zeit. Ich kann mich auch täuschen, aber die sind momentan in. Das andere, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Pacific Drive. Oh, das hat noch recht geil ausgesehen. Also irgendwie, ich glaube, etwas Ungewöhnliches. Das ist, offenbar spielt sich so ein Roguelike, also du versuchst es mehrfach und du es spielt irgendwo eben im Pazifischen, also Nordwesten von den USA und irgendwie einfach die Welt geht einfach irgendwie zusammen. Also plötzlich stürmt es mega, irgendwie der Boden geht auf und du versuchst einfach mit deinem Auto irgendwo an einen sicheren Ort zu kommen. Also bist du fast immer im Auto, steigst glaube nur hier und da mal aus, um irgendwie das Hindernis vielleicht wegmachen. Und es sieht erstens urimposant aus, so die uren Stürme und die Effekte und so, und du bist dann einfach mit deinem Auto rasisch dort durch, während links und rechts das Zeug zusammengeht und blitzt und donnert. Das finde ich, es geht noch witzig. Wirklich eben grafisch auch sehr top. Also,
und es ist ein neues Entwicklerstudio, finde ich auch noch spannend, wo aber mega viele so Veteranen aus der Videospielindustrie hat. Also Leute, die irgendwie Sachen wie, es mir da rausgesucht, Ratchet & Clank, Bioshock, Infamous, Halo, Call of Duty, Zelda. Also wirklich mega viele Leute, die sich da zusammentrommelt haben. Könnte sehr spannend werden, ja.
Ja, weil ich glaube, vom Scope, also von der Größe, ist es eher ein im Indie-Bereich. Also weißt du, weil jetzt, das ist jetzt nicht eine gigantische Open World, aber der Stil ist recht geil. Gut, ich nehme jetzt mal an, das ist die Welt, stelle ich mir jetzt relativ linear vor. Ich nehme jetzt nicht an, dass du x Abzweigungen kannst, nicht zum irgendwo hinfahren, vermute ich. Aber wirklich grafisch schick, also so ganz leicht, müssen wir sagen, nicht Comic-Stil, aber weißt du, was ich meine? Das ist nicht voll auf Realismus. Es hat so ein bisschen. Aber sehr schön, wirklich mega geile Lichteffekte. Hat aber, glaube ich, kein Datum gehabt, wenn es mir recht ist.
2023, glaube ich, ganz grob.
Okay, immerhin. Genau, was hat es noch gegeben? Ich habe noch Sin Duality, habe ich einfach noch witzig gefunden. Du bist irgendwie so ein. Steuerst in so einen Transportmech eigentlich irgendwie, oder, aber natürlich wird er da zum Kampfmech missbraucht. Und das so ein typisches japanisches Action-RPG. Oder? Also ich glaube, wirklich Third Person, schnell, viel Action, obwohl er schleicht manchmal auch, ab und zu ist er irgendwelche Erze am Abbauen. Die Mischung habe ich irgendwie witzig gefunden. Keine Ahnung, wie sie denn wirklich spielen. Aber noch schicke Grafik und Kämpfe sehen wuchtig aus. Die sind aber einfach oft so Hit and Miss. Also ich warte immer ab auf die Reviews meistens, also, wenn man es jetzt, außer man testet es jetzt selber. Sind ihr da in der Market für so etwas?
Ja, weniger.
Ja, auch weniger. Ich finde den Trailer super geil. Also es sieht spassig aus, aber ich weiss genau, dass es etwas wird sein, was mich nicht auf lange Sicht würde hocken.
Ja. Voll. Das ist so etwas so für ein Let's Play oder so.
Ja, aber ja.
Nach einer Stunde, zwei habe ich das Gefühl, ich bin dann schon wieder so ein bisschen draußen. So.
Ja.
Also,
ja.
Aber ich
brauche nicht Trailer, so groß
auf Tsushima Shit.
Ja. Nein, ja, das finde ich auch. Ich würde gerne reinzocken, aber vermutlich würde ich es auch nicht weit schaffen. Ja, also das ist. Habt ihr noch etwas vom State of Play? Das sind so ja, also ich meine, klar, das God of War haben sie
gezeigt. Voilà. Oh, natürlich. Voilà. Ja, oh mein Gott.
Ja, nein, ich habe mehr gefunden. Ich habe es mehr gefunden, weil es einfach. Der gefühlt 20. Trailer war.
Aber ein verdammt guter Trailer. Der wirklich einer der besten Game-Trailer, den ich je gesehen habe, habe ich gefunden.
Was? Haben wir den gleich geschaut?
Ja!
Schau dir mal an. Der Simon hat gesagt, nachdem, jetzt ist definitiv jetzt verkauft seine Playstation.
Ich habe voll, wo er das geschrieben hat, ich habe voll gestaunt. Ich habe gedacht so, hä? Wieso?
Also ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe den Ding einen mega schlechten Trailer erwartet. Ich habe einen... gut gefunden. Hey, er hat jetzt nichts Spezifisches drin, wo ich jetzt hervorgehoben hätte.
Ich finde einfach krass, die Spielumgebungen, die sie gezeigt haben, wie verschieden das die sind. Es hat irgendwie
total
verschiedene Settings für 5 Spiele. Also du bist im Weltraum, du bist irgendwie in einem Vulkan, du bist in einer Winterumgebung, du bist im Dschungel und auch die Gegner-Variation, die in diesem Trailer war, habe ich einfach verdammt krass gefunden. Vor allem im Vergleich zum 2018er God of War, wo sich ja die Gegner recht schnell wiederholt haben. Da habe ich das Gefühl, im Trailer hat man jetzt schon mehr Gegner gesehen als im letzten
Spiel. Das glaube ich wohl nicht. Da habe ich jetzt das Gefühl, da lasse ich mich sehr gerne positiv überraschen. Mir ist das nicht im ersten gar nicht so negativ aufgefallen. Du hast schon gesehen, später haben sie einfach wie eine andere Farbe irgendwie und sind dann nochmal gekommen.
Genau.
Das ist
das Einzige, was ich da... Also ich bin nicht gross pumped dafür, aber ich habe es ja mega geil gefunden, der erste. Und ich nehme an, ich komme dann eh wieder rein, weil einfach die Inszenierung wird kolossal sein. Die einen Szenen sind mir wieder so... kommt einfach so die typische Arena wieder und jetzt muss ich mich da rasch so durchmöbeln. Weißt du, wo dann die Welt, gerade so im Dschungel und so, genau, vor allem der Dschungelteil, das wirkt nicht wie eine Welt. Das ist einfach keine Welt. Das ist ein Level. Und das finde ich jetzt einfach scheiße aus. Weißt du, dass du läufst durch den Gang durch, obwohl es ein Dschungel ist, aber es gibt genau einen Weg. Und die Level, das finde ich dann, da hätte ich gerne irgendwie mehr, dass
ich es extra fühle. Das war bei mir schon God of War ja auch nicht gross anders gewesen. Es hat ein bisschen so den Eindruck von einer Open World zwar vermitteln wollen, aber meistens hast du ja gleich immer den einen mehr oder weniger lineare Weg gehabt durch die Levels. Und sie haben das aber, finde ich, sehr gut versteckt oder verborgen. Ich habe es irgendwie gleich... Also, der Dschungel-Level, wo wir jetzt die Ausschnitte gesehen haben, gebe ich dir recht, sieht ein bisschen aus wie, tatsächlich wie irgendwie bei Uncharted oder so. Also, es gibt eigentlich nur einen Weg, aber
er hat allgemein, einen Grappling-Hook also, im Dschungel-Level. Also.
Der hat geil ausgesehen. Ich freue mich mega, eben wie du sagst, auf die Inszenierung. Ich habe im ersten God of War, was mich total weggeblasen hat, ist, dass eigentlich das ganze Game ist wie ein einziger... Also, hat keinen einzigen Cut. Es ist wie es ist einfach... Es gibt nie einen Schnitt, Kamera fliegt, webt immer um dich herum, die ganze Story wird erzählt. Ich habe das mega immer
gesehen. Meinst du, macht es wieder?
Hundertprozentig. Also, das wäre ja ein riesen... Und ich finde jetzt auch im Trailer so ein paar diese Zwischenszenen so, habe ich gefunden, es sieht schon wieder ein bisschen so aus nach dieser Kamera, wo zwischen den Charakteren so ein bisschen hin und her fliegt, aber nie einen Cut macht. Und das wär so ein riesen Wandel vom Stil her. Und ich finde, genau der hat God of War auch so, wie sagen wir, distinctive gemacht. So, der hat einen mega abgehoben, finde ich, von anderen Action-RPGs. Ich bin verdammt, der Trailer hat mich auch mega gepumpt. Man hat nicht, es ist more of the same, aber sehr viel geiler. Also wenn du für das, ich will das. Also ich will mehr von dem. Ich will nicht etwas komplett Neues.
Du sagst es richtig, also sie haben ein sehr gutes Fundament gehabt mit dem ersten God of War und sie sind nicht komplett alles über den Haufen geworfen, sondern haben auf dem können aufbauen. Und wenn sie jetzt 4 Jahre Zeit hatten, um das wirklich perfektionieren, dann erwarte ich wirklich ein sehr geiles Spiel.
Ich bin eigentlich fast, also meine Action war ja geil, aber irgendwie schlussendlich ist tatsächlich irgendwie die Story, also die Geschichte hat mich einfach mehr interessiert. Also die ganze Inszenierung, oder die Welt, wo du bist, mit denen, wo du interagierst, das ist, es hat super Gameplay dann dazwischen. Das ist jetzt irgendwie anders als jetzt im Uncharted, was für mich so ein bisschen, mich da jetzt halt, schiess mich da kurz durch da, die Gegnermasse ist da schon, da schwitzt im Kämpfen, oder?
Hätte die alles God of War Spiel auch gespielt? Bei denen habe ich nur das 1 gespielt, aber habe das 2018 trotzdem phänomenal gefunden. Aber,
die sind auch ganz schlecht gealtert. Also ich meine, irgendwie sind alle sexistisch gewesen vor allem. Also ich habe 1 und 2 auch nicht durchgespielt. Die habe ich einfach so ein bisschen gespielt. Die Kollegen haben die vor allem gehabt. Das 3 habe ich durchgespielt. Das habe ich gut gefunden. Das war irgendwie wirklich episch gewesen.
Ich glaube, einfach so angefangen.
Ja. Vom Hörensagen. Also ich habe das ja nicht... gespielt. Den habe ich gut gefunden, darum aber sehr geiler Wechsel dann aufs Neue.
Ja,
gut, das, ich glaube, das ist das. Das kommt im November, 19. oder irgendwie so.
Ja. 9. glaube ich sogar.
Oder 9. sogar. Weiß mich nicht. Okay.
Das ist noch etwas, was ich absolut scheiße gefunden habe, State of Play. Hogwarts Legacy.
Nein!
Die Quest, oder was?
Quest für PlayStation-Gamer. Das ist so etwas Unnötiges und ich hoffe, das wird irgendwann mal aufhören. Aber es bringt niemandem etwas. Niemand, der eine PlayStation hat, denkt sich, geil, ich bekomme eine exklusive Quest und die anderen nicht. Das ist einfach scheiße für die keine PlayStation haben. Ja, das habe ich noch schnell
anmerken. Die Quest sieht nicht einmal so geil aus, ehrlich gesagt.
Ja, der Trailer hat noch ein bisschen Marketing-Budget gehabt. Und dann einfach komm, kaufen da noch irgendwie kannst du noch eine Quest abkaufen? Genau. Also gut, da 100'000, nehmen wir da die. Es wird etwas so etwas kosten vermutlich, weißt du? Ja.
Also es hat wirklich wie so eine Nebenquest ausgesehen, so eine exklusive Nebenquest. Also es hat nicht wirklich noch etwas. Aber sonst, ich freue mich sehr auf Hogwarts Legacy.
Ich im Fall auch. Also ich finde die langen Gameplay-Trailer, und ich bin ja gar nicht spezieller Fan von dem Universum, aber die Gameplay-Trailer haben mega nach einem... vielschichtig interessante Game ausgesehen mit einer fantasievollen Welt. Nein, bin ich sehr gespannt. Das kommt dann nächstes Jahr. Dann springen wir weiter. Nintendo Direct. Dort hat es auch noch ein paar interessante Sachen gehabt. Und natürlich haben sie, ich weiß gar nicht, haben sie zeitlich mit dem Zelda gerade angefangen? Nein, vermutlich nicht, oder? Haben sie egal.
Mit dem Fire Emblem haben sie angefangen. Aber ja, Zelda ist sicher das Highlight.
Genau. Der Trailer hat jetzt nicht viel mehr gezeigt als der erste Gameplay-Trailer. Und, aber ja, wir weiss jetzt immerhin, wie es heisst. Nämlich Tears of the Kingdom. Also nicht Breath of the Wild 2. Also auch müssen wir schon nachschauen, das schon vergessen kann. Und, man sieht, das einzige Neue, was man sieht, ist, dass er noch auf so einem riesigen Gleiter rumsegeln kann. Weiss man jetzt aber auch nicht, eben den immer kann aus dem Viertel zaubern kann oder ob der einfach irgendwie gewisse Plattformen hat zum Benutzen ist. Ja, ich bin recht gespannt. Ich bin noch nicht so pumped, aber ich habe es geliebt, das Breath of the Wild. Ja. Von dem her, das ist jetzt für mich auch eins. Ich habe sogar jetzt Add-on gespielt. Das ist für mich auch eins. Ich mag, also wenn sie es nochmal schaffen, so das Gefühl vom Entdecken und von der Welt zu erzeugen, dann finde ich geil. Dann würde ich mich aufregen, dass es immer noch auf der Switch ist, die einfach uralt ist und schon alt beim Rauskommen. Das nervt ein bisschen, weil stell dir vor, wie cool es wird aussehen. Vielleicht spiele ich dann die emulierte Version am PC.
Aber ja, das ist wirklich schade. Man hat ja schon jetzt an mehreren Nintendo-Games gesehen, dass Switch-Hardware wirklich langsam ans Limit kommt. Und bin gespannt, wie sie es da schaffen. Es ist ja wieder eine riesige Spielwelt. Und jetzt nicht nur unten auf dem Boden, sondern noch oben im Himmel. Und bin gespannt, wie die alte Switch damit klarkommt.
Vor allem, wenn es schon mit dem ersten gestockt hat.
Ja.
Es kommt übrigens im Mai. Nächstes Jahr im Mai ist der Termin.
Im Trailer ist übrigens gestanden, ich habe den Englisch-Trailer geschaut und es ist 5.12. gestanden, weil halt 12. Mai umgekehrt im amerikanischen Format. Ich habe wirklich gedacht, im Dezember 2023. Aber Mai klingt schon mal besser. Aber ja, schon mal krass.
Dezember war auch geil gewesen, aber ja gut.
Breath of the Wild ist ja 2017 rausgekommen, oder? Das wird nachher über 6 Jahre lang her sein, wenn das Game rauskommt. Und ich frage mich so, entweder ist das auch wieder eines der grössten und ambitioniertesten Spiele, die Nintendo je gemacht hat, oder irgendetwas ist während diesen 6 Jahren vielleicht auch mal schief gelaufen. Auch hier haben sie ja ein mega gutes Fundament gehabt, oder eigentlich wie bei God of War. Sie haben nicht bei null müssen anfangen und ich frage mich wirklich, was ist in diesen 6 Jahren wirklich passiert? Also ist es wirklich so riesig und ambitioniert, oder eben ist irgendetwas mal schief gelaufen dann?
Also, jetzt so du sagst, ist wirklich mehr die Frage, was, wenn es jetzt einfach so von dem bisschen Gameplay, wo du jetzt hast, hast du das Gefühl, so, ja klar, das ist einfach gewiss, das Gleiche, einfach jetzt weiter, oder? Yeah. Aber dann fragst du dich schon, ja gut, aber 6 Jahre, ich darf jetzt schon noch ein bisschen mehr erwarten. Yeah. Ich meine, Breath of the Wild war ein Riesensprung gewesen.
Eben genau, ja, es war eine Revolution für Zelda. Ja.
Ja. Ja. Und klar, eben, kannst du sagen, nein, es muss nicht sein, und wenn alles super poliert ist und so, aber ja, du hast schon recht, irgendwie... Irgendetwas mehr müssen wir schon, erwartet man eigentlich schon.
Ja, das Gefühl, sie werden schon noch mehr zeigen. Sie haben schon ein paar Mal erwähnt, dass sie Angst vor Spoiler haben, weil das Gameplay und Zeug, das sie könnten zeigen, anderes Zeug würde ich verraten. So. Ich glaube, sie halten sich noch recht bedeckt.
Ja gut, da sind wir gespannt. Also ich muss sagen, ich finde die restlichen Dinge, ist alles okay gewesen. Alles so ein bisschen, ich meine, je nachdem, was sich halt interessiert. Fire Emblem, Engage, haben sie gezeigt. Ist das etwas für dich, Tommy?
Ich bin nie in Fire Emblem reingekommen. Ich habe probiert, Three Houses zu spielen auf der Switch, aber das war mir etwas zu langsam gewesen alles. Vor allem die Live-Sim-Elemente, die du zwischen den Kämpfen hast. Du hast ja Schule besucht und hast dort Kollegen können finden, daten, hast ja wirklich Klassen müssen besuchen. Und so. Das habe ich sehr langwierig gefunden. Kämpfe an sich habe ich spannend gefunden, aber eben habe ich an irgendeiner Stelle aufgehört. Aber für Fans, die es geil finden, sieht das super aus. Ich finde auch grafisch, haben sie nochmal einen Sprung gemacht nach vorne. Sieht sehr, sehr solid aus. Und so wie es aussieht, kann schon ganz viele alte Charaktere aus alten Spielen beschwören in den Kämpfen. Von dem her für langjährige Fans sehr spannend.
Was man sicher erwähnen muss, obwohl ich das alte immer spielen wollen, Pikmin 4. Ich habe es dann aber irgendwie... Es ist nirgendwo einfach vorbeigegangen. Es hat damals immer mega cool getönt. Das ist mit diesen kleinen Viechern, die dann auch so... Nein, nicht Lemmings-mässig, aber... schlussendlich, du hast eigentlich verschiedene Arten von Pikmins, die dann verschiedene Sachen machen können, oder... und ich glaube, die Leute haben einfach mega lange darauf gewartet. Und ich glaube, das ist einfach auch eins, wo... Das ist schon ein bisschen Fanservice-mässig. Nehmen wir an, das war jetzt nie ein Riesenseller gewesen.
Ja, das letzte ist ja irgendwie 2013 rausgekommen, also schon ein Zeitchen her. Und zwischendurch jetzt nur das komische Mobile-Game gegeben, das AR-Game. Und das
stimmt, Remaster auch gut für gespielt.
Switch. Darum, es ist Zeit geworden, dass da mal etwas Neues kommt. Ja.
Dann Octopath Traveler 2, das hat man auch gewusst, dass das kommt. Da haben sie jetzt noch einen Trailer vorgestellt, sieht wieder eigentlich gleich geil aus wie das letzte, wenn man das cool gefunden hat. Wirklich so der Tilt-Shift, so der Unschärfe, so ein bisschen miniatürmäßig. Sieht wieder sehr schick aus. Das ist jetzt auch, was ich sogar gespielt habe, irgendwann ist mal aufgehört, weil hure lang.
Ich habe es lang gespielt. Gegangen, ja, voll. Ja.
Und es ist viel länger noch.
Wahrscheinlich 20, 30 Stunden und dann habe ich auch irgendwann aufgehört.
Ja, genau. Ich glaube auch 30 Stunden. Und ich glaube, du hast von all diesen die Geschichte, glaube ich, irgendwie gemacht. Das ist doch irgendwie so gewesen, oder?
Ja, genau, es sind wirklich 8 verschiedene Charaktere und jede hat seine eigene Geschichte gehabt und irgendwann sind die Geschichten dann irgendwie zusammengekommen. Ja.
Zu lang, ja. Zu lang. Da ist mir es live alive oder wie auch immer live alive, niemand auf der Welt weiss, wie man es ausspricht. da ist mir das von der Länge her schon lieber.
Das muss ich noch nachholen.
Dort habe ich glaube noch 2 oder 3 jetzt noch offen. Weil die kann man einfach mal eins spielen und du schaffst einfach in 2 Stunden eine Geschichte. Ja. Das besselt mir. die Kirby-Games, meistens finde ich es dann gleich zum Spielen, motiviert es mich nicht so lange. Aber das sieht zumindest irgendwie noch schick aus, da, das Kirby's, wie heisst es, Dreamland Deluxe ist wieder ein 2D-Kirby-Game. Mhm. Die sehen immer sehr bunt und fantasievoll aus. Also das sieht ganz witzig aus.
Return to Dreamland, ist das irgendwie, bezieht sich das auf irgendein erste Ding?
Wenn ich es nicht verstanden habe, Trailer kommt ein Remake vom Wii-Game, das 2011 ist rausgekommen.
Okay. Weil der Baumboss im Trailer, der hat es damals schon beim ersten Gameboy-Spiel, wo ich damals gespielt habe, gegeben. Da dachte ich so,
4 Spieler, das ist witzig. Bam.
Genau, 4 Spieler und dann Multi, sage ich da, Minispiel, wenn man auf das steht.
Hey, aber ja, also ich habe schon ein paar Mal müssen feststellen, wir sind es dann tatsächlich, ich habe nicht die Vorurteile, dass irgendwie Nintendo ist eine Kinderkonsole, gar nicht, aber ich merke einfach auch oft, finde ich die Games doch einfach Kindergames.
Ja.
Hast du denn, weißt du, letzter Kirby, ich habe es ein bisschen gespielt, schwitzig war, oder Luca, haben wir es gestreamt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nein.
Ich glaube, ich habe das gestreamt. Schwitzig war.
Das Postapokalyptische da, oder?
Ja, genau. Ich habe es noch nie mehr weitergespielt, weil es ist dann gleich so, es ist so anspruchslos. Das heißt, es ist so, also hast du im Sinn voll einfach, oder?
Ja, mega.
Und,
es ist aber lustig, Kirby Games haben so den Ruf, Kindergames zu sein, aber der letzte Boss ist immer
unglaublich. Ja, das stimmt.
Der ist ja, wirklich horrormäßig schon fast. So ein mega Kontrast. Und da
drückt es dir auch nie.
Ja, wirklich. Ja. Ich habe mir wirklich gedacht, wow, können Sie das dann zeigen im Kinderspiel?
Hey, übrigens, Splatoon, was ich da noch. Apropos Nintendo, was ich mir recht auch noch drin nehme. Ein gewisses Splatoon 3, das hat sich, glaube ich, irgendwie in den ersten 3 Tagen oder so 3,5 Millionen, glaube ich, verkauft. 3,5 Millionen Mal in Japan.
Nur in Japan.
Sicher nicht. Und es ist mit dem das Abstand erfolgreichste Game aller Zeiten in Japan.
Was?
Es hat sich noch nie ein Game so schnell verkauft. Huh? Noch nie.
Wieso?
Es gibt nichts in Japan offenbar wirklich, wo...
Ist.
Ich habe den falschen Link drin für mein Ding. Aber,
ist ja, Splatoon 2 auch schon so abgegangen in Japan? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Es muss ja, oder? Das erklärt nämlich für mich auch, warum es eigentlich ein 3 gibt, wo bös gesagt auch einfach ein Add-on könnte sein. Ja. Oder? Weißt, ist, ja. Wenn ich dir die beiden gebe und dir sage, welches ist das 2 und das 3, du hast keine Ahnung. Oh. Oder schon die gleiche Konsole, sieht mehr oder weniger also so viel anders sieht es nicht aus. Und jetzt nicht zum Sabben machen, aber hey, ich muss jemanden finden, der mir erklären kann, warum das... Irgendwie trifft das offenbar einfach all die Geschmäcker von Japan. Ja, weißt, irgendwie der Stil, irgendwie so ein Gewaltfreie vielleicht, ich weiß es nicht, oder? Aber die haben Konzerte und so, weißt du, mit so Splatoon, weißt du, wie Gorillas. Und die liegen voll ab und so und singen all die Lieder mit. Und ja, es muss eine riesen Sensation sein dort.
Aber hure cool, dass das ein Franchise, das auf der Wii U geboren ist und zum Scheitern verurteilt ist, in so einen Rekord kann brechen, zumindest in Japan.
Ja. Das ist wirklich krass. Ja. 3,45 Millionen, ja, glaube ich, wirklich in den ersten 3 Tagen. Das ist nur Japan. Nein, das ist wirklich krass. Das ist mega krass.
Switch hat
ich glaube, 600'000 mehr als Next Game.
Krass.
In dieser Zeit.
Switch hat ja auch eine mega Installbase in Japan, aber es ist gleich krass, 3,45 Millionen, das ist wirklich...
Ja, das ist heftig. Genau, also komm, dann gehen wir noch den letzten Livestream, der ist am Wochenende, ich glaube, der war am Samstag oder so, der Ubisoft Forward, aber ich habe gefunden, über den müssen wir auch noch fast kurz reden, weil der hat schon noch... Also hat einfach etwa 1000 Assassin's Creed haben sie vorgestellt. Gerundet.
ja, das
also wirklich gezeigt, das davon
stimmt.
Haben sie nichts. Nein, stimmt. Sie haben nicht gezeigt. Sie haben geredet von etwa 4. Und interessant habe ich gefunden, dass sie wie einfach jetzt haben sie Assassin's Creed für jeden. Oder? Als ja. erstes kommt Mirage. Das kommt 2023. Und das soll wieder so ein klassisch sein. Es spielt irgendwie in Bagdad. Ich glaube, es ist die ähnliche Zeit wie das erste Assassin's Creed. Und es soll sich auch mehr spielen wieder wie die ersten. Also schon eine grosse Welt, aber halt jetzt wieder darauf fokussieren, mit Leuten abneifen und nicht so die Rollenspielelemente und 1000 Upgrades und Inventar und so.
Wird das so ein bisschen kürzer?
Das wird wieder ein bisschen mehr schleichen, oder?
Genau. Und genau, das haben sie, glaube ich, zeitlich sogar gesagt, sondern 15, 20, 25 Stunden Game. Ist das etwas für euch?
Eher. Also die letzten sind mir fast ein bisschen zu gross, zu viel. Wie du gesagt hast, also vollgepackt mit Sachen zu machen, aber nichts macht richtig Spass. Und das ist wie so, es fühlt sich einfach an, nach füllen wir die riesige Map mit Aktivitäten, damit es Aktivitäten hat, aber es ist wie so ermüdend. Und das ist immer ein bisschen, also der Black Flag hat es bei mir ein bisschen angefangen, obwohl der auch tatsächlich noch recht geil war, aber irgendwie seitdem ist es immer grösser und ermüdender geworden, Assassin's Creed durchzuspielen. Es ist immer mehr für mich zu einem Game geworden, wo ich angefangen habe und dann nicht mehr aufgehört habe. Game. Ja, und das finde ich irgendwie schade. Ich tue eigentlich gerne Games fertig spielen, aber ja, wenn ich dann irgendwann mal wirklich einfach keinen Bock mehr habe. Ja, von dem her, ich bin absolut in der Market wieder für ein bisschen etwas kürzeres, kondensierteres. Ja, keine Ahnung. Einfach mehr Essence.
Konzentriertes
Assassin's Creed und nicht einfach so aufblasen und bloated und ja.
Ah, da schneidet er sich im Trailer gerade den Finger ab für seine Hidden Blade, genau. ich habe die neuen besser gefunden als die alten, weil die mehr, ich habe das Umgumpen, wo das mühsam ist, also vielfach hast du irgendwo klettern und Klettern war nie perfekt gewesen und hat mich zum Teil ein genervt.
Aber für die damalige, also damals, wo es rausgekommen ist, ist das schon richtig geil gewesen. Es ist jetzt, wenn du es heute mitspielen willst, also, finde ich.
Nein, aber schon damals, es ist das Beste gewesen, was es gegeben hat. Aber es ist ja dort nie perfekt gewesen. Du bist immer mal irgendwo in Shit rausgekumpelt oder hat es nicht gegriffen. Weißt du, sonst hat es mir einfach mich dann gleich zu fest genervt. Mhm. Und du hast ja vor allem amigs, keine Ahnung, gewisse Ausrüstung hast irgendwelche so mühsam müssen, irgendwo in einem Haus rumklettern, und ich einfach, es war immer so ein Zwang gewesen. Das hat mich ein bisschen geschliffen. Und ich habe storymäßig die Länge, finde ich super. Ich bin immer dafür, kürzer, mag ich. Aber rein vom Rollenspiel-Ding macht mich mehr an, oder? Mhm. Nicht die Länge. Ich mag nicht 80 Stunden gamen, aber das Spielprinzip vom Rollenspiel finde ich besser. Ich frage mich, wenn sie es jetzt klarer trennen können, wird dann auch das Rollenspiel besser? Also weißt du, irgendwie... ich weiß nicht, irgendwie, ich wüsste, nehmen sie denn den ganzen Shit raus? Vermutlich auch nicht, oder?
Ja, also das ich hoffe es.
Ja, wir werden es sehen. Dort, also eben, das ist Mirage, das hat es, also das Datum einfach nächstes Jahr, voraussichtlich. Und dann haben sie noch, ich überlege, das nächste grosse ist...
Das ist doch der Codename Red.
Oder? Mhm. Ich glaube, so hat das geheissen. Ja. Dort, gesehen hat man gar nichts. Oder? Also,
nein.
Also es ist nur einfach ein Trailer gewesen.
Schon wieder von der alten Japan.
Das war es! Hat doch gedacht.
Richtig. Auf das habe ich nur gewartet. Auf das habe ich seit Ghost of Tsushima gewartet, dass das jetzt in Assassin's Creed auch kommt. Das ist
genau. Mehr weiss man auch nicht. Du bist irgendein Shinobi oder irgendein also ein Ronin. Ich weiß doch auch nicht. Irgendeines von diesen Wörtern. Ich komme nicht raus.
Shinobi-Ninja.
Und das wird wieder so ein richtiges episches, unendlich lang.
Da hat es noch kein Release-Datum, also nicht ungefähr, oder?
Nein, genau. Das kommt einfach irgendwann. Klingt aber, finde ich vom Setting easy. Also, weil einfach das, was ich schon immer geil gefunden habe am Assassin's Creed, ist halt die... So der Geschichtsporn. Das heißt, du kannst einfach. Niemand macht so episch irgendwie die historischen Sachen, die du kannst anschauen und so. Das ist einfach. Das habe ich auch beim Valhalla geheißen, oder?
Ja, genau.
Du kommst nicht auf England. Das ist einfach so beeindruckend, oder? Also, so die ganze Welt.
So Odyssey mit all diesen mit diesen Tempeln und Statuen. Und das ist wirklich urgeil. In Florenz auf der Kuppel rumkräseln und so Zeugs. Das ist schon. Und ich habe das Gefühl, dass Codename Red haben sie wirklich an dem Tag, wo Ghost of Tsushima rausgekommen ist, haben sie entschieden, machen wir auch.
Die machen Leute wir auch.
Müssen wir auch machen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Zufall ist, sondern das ist, glaube ich, wirklich Konsequenz,
hat, man hat man es aber schon lange gemunkelt. Ja, also ja, einfach, es, ja, aber es war etwas Wunschdenken, ist, aber ja. Schon seit 10 Jahren heisst es immer, es gibt mal eins in Japan oder so. Das kann schon sein, dass das einfach, weil, weißt du, wenn du nimmst die populären Zeitepochen, wo irgendwie, weißt du, genau. Dann nehme ich schon mal an, dann kommst du dann gleich mal irgendwie auf das, darum geht's auf das Japan, da gibt es ja viel, eben Ronin, Ninja, Shinobi-Zeug, ist einfach populär, oder?
Ja. Und es bietet sich ja nur so geradezu an für ein Assassin's Creed Game. Das ist ja,
ja
das
ja.
Macht total Sinn. Eigentlich ja. Das.
Für uns interessanter ist das, was du noch weniger gesehen hast. Oh ja gut, also ähnlich wenig zu worden. Das war nur irgendwie ein Kreuz gesehen. Aber Hexe, oder Hex, wie man es dann immer ausspricht, Assassin's Creed, das wird auch so ein grosses. Und das spielt in der Zeit vom Heiligen Römischen Reich. Und das war in so Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das, man hat dann am Schluss vom Trailer siehst du das Logo mit den Zeichen rausgenommen. Und das haben natürlich die Leute schon entschlüsselt. Und aus dem haben sie können entnehmen, dass es auch unter anderem wirklich so um einen Schweizer geht, der um Hexen geforscht hat, also einen, der es wirklich gegeben hat. Das wäre mal noch cool, mal das erste Assassin's Creed, das dann könnte ich auch in der Schweiz spielen. Fände ich schon noch witzig. Also ist natürlich schon die Frage. Das spielte dann Zeit, was haben wir jetzt gesagt? Ich glaube so 1400? Nein, ich glaube Ende 15, Ende 16, irgendwo dort. Aber man hat auch in der Schweiz schon einiges gestanden. Also da könnte man schon... Jetzt, ich wollte mich da nicht zu weit zum Fenster schauen. Ich weiß nicht, welche ikonischen Gebäude da schon gestanden sind. aber wäre witzig, ja, wenn wir da... Mhm. Da bin ich gespannt. Aber eben, du, das kommt in 6 Jahren oder so. Also ich meine, ich glaube, es kommt zuerst Red. Also ich meine, jetzt haben wir 23 das Mirage, dann kommt 25 Red, dann kommt vielleicht 27 Hexe oder so. Also gut, 5 Jahre wieder da.
Aber ja, das Setting allgemein mega spannend, oder? Mit der ganzen Hexenverbrennung. Das war ja ein dunkles Zeitalter und krass, was da alles passiert ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das aufgreifen und wie das da verarbeitet wird in dem Spiel.
Ja, sie sind ja unpolitisch. Wie sie so gern sagen. Und dann hat es einfach noch ein Setting, das ich cool gefunden hätte, das in China. Das ist Codename Jade. Aber es wird nur ein Mobile Game. Sie nennen es, glaube ich, so ein AAA-Mobile Game.
Ja.
Also ich finde das ehrlich gesagt schade. Man geht immer nach Japan. Irgendwie hätte ich das auch cool gefunden, mal China. Ich meine, das bietet ja auch mega vieles an.
Ja, total. Hätte jetzt irgendwie auch noch gerne gesehen. So chinesische Mauer, Mongolen-Invasion und irgendwie du bist ja, da, keine Ahnung, irgendwie wehrst dich oder so gegen das oder musst das irgendwie infiltrieren. Da hätte ich sicher auch geile, wäre es auch ein geiles Setting für ein Assassin's Creed Game.
Ja.
Vielleicht gibt es mit mal noch einen Port für Switch oder so. Machen sie ab und zu.
Genau.
Voll. Ja, gut. Also, das ist, ich glaube, das ist alles für den Ubisoft Forward. Der Rest ist mehr so ein bisschen sonst noch Mobile Games und Sachen, oder? Ich würde sagen, gehen wir weiter in Big Screen. Ist das gut?
Ja.
Dort haben wir nämlich auch noch ein paar aktuelle Sachen. Ich habe mir Ding gegeben, Cyberpunk Edge Runner.
Ja.
Habt ihr das auch geschaut?
Nein. 2 Episoden gestern, ja.
Ah, okay.
Das ist eine Serie, das ist kein Film.
Ja, genau. 10 Teile. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 gesehen. Und es ist co-produziert mit CD Projekt und also es ist Netflix-Serie, eben 10 Teile. Was habe ich gesagt? Netflix, genau, mit CD Projekt und gemacht hat Studio Trigger. Also das Einzige, was ich dort kenne, ist Kill la Kill und irgendwie Little Witch Academia. Ist mir einfach der Name und das Zeug geläufig, aber ich glaube, gesehen habe ich es nicht. Jedenfalls es ist eine Cyberpunk-Serie, die sich wirklich sehr stark am Game orientiert, zumindest so am Setting, aber irgendwie wie die Welt besser erzählt. Ich finde es noch interessant eigentlich. Also weißt, ich habe Cyberpunk ja eigentlich gut gefunden, aber das ist, so habe ich es mir, ich habe das Gefühl, das ist das, was sie wollen im Game überbringen. Weißt, es ist so eine dreckige, eine schnelle Welt, mit Brutalität, mit verschiedenen Figuren, die irgendwie, weißt du, also es lebt, die Welt hier, die lebt irgendwie. Und ich habe es so gerade jetzt kurz wieder angefangen, weil es mir gerade Lust gemacht hat, das Game zu spielen. Und Das ist schon geil, aber irgendwie eben da kannst du das auch einfacher machen, natürlich, je nachdem in der Serie. Es ist auch noch witzig, es hat dann viele Sachen, die du wiedererkennst. Also, weißt du, es nimmt wie einfach die Grundlage von Cyberpunk, obwohl du kannst vermutlich irgendeine Cyberpunk-Grundlage nehmen, oder? Also, und baut darum eine interessante Geschichte, um eben so einen jungen Typ, der dann irgendwie mit so einer Bandi-Gang zusammenkommt und dann zum Edge-Runner wird, wo eben auch, was man als Cyberpunk kennt, und dann, ja, gehen so zusammen ihre Söldner, als Mercenary sich verdingen. Und ja, also eben witzig ist dann gewisse Zimmer, die du wiedererkennst. Ich glaube, das Zimmer, das er hat, ist das, wo du auch bist im Game. Du siehst auch sonst irgendwie, wenn es durch die Strassen fahren und so. Es sind einfach mega viele Sachen, die du wirklich kennst aus dem Game.
Das Telefon habe ich lustig gefunden, oder? Das ist genau der gleiche Klingelton, den du im Spiel auch hast.
Ah, das habe ich nicht.
Es hat mich immer getriggert, wenn es in Serie ist, vorher, dass auch eine Mission startet.
Es ist noch witzig, apropos Telefon, ich finde, das haben sie auch noch gut gemacht. Da hat man sich doch auch ein bisschen lustig gemacht im Game, dass, weißt du, wer irgendwie eben in dem, was ist 2077, wer macht dort noch die Telefon so wie heute, oder? Und jetzt in der Serie, dort sind es eigentlich wie einfach, einfach über gedankenmässig irgendwie. Sie tun ja nicht, sie reden dann nicht, ja, oder? Stimmt, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Sie machen es einfach irgendwie so, sie können so gedanklich irgendwie chatten, sozusagen. Und siehst aber gleich, du siehst einfach das Profilbild, wie das du es verstehst. Ist eigentlich die witzigere Lösung. Also jetzt im Game, wo es einfach immer erst ein Videocall anzeigt. Ja, ich kann auch den Stil ist sehr geil. Der ist auch so ein bisschen. Ich habe nicht so recht gewusst, was mich da erinnert. Aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen die 90er Jahre, Nuller, also Anime. Weißt du, so ein bisschen. Akira ist jetzt, glaube ich, 88 oder so. Ghost in the Shell ist ein bisschen eleganter noch. Aber weißt du, nicht so, auch nicht so voll flüssig, aber jetzt auch nicht so, keine Ahnung, die 15 Bilder stockende Anime, die gibt es ja auch oft, oder? Es ist irgendwas zwischendrin. Und dann doch. Gar nicht so detailliert zeichnet zum Teil, oder? Ist auch so, also bewusst. Aber ja, also es hat, ich finde es mega stimmungsvoll. Also wirklich, ja.
Und storymäßig ist mega schon noch voll dabei. Also ist es, nach den ersten zwei Episoden finde ich es okay, aber jetzt noch nichts, was mich angeguckt hätte. So.
Also genau, also es haut mich jetzt nicht weg. Ja. Ich finde es einfach, mir passt das Setting und das weiß ich, so ein Erfolg geht irgendwie, es hat verdammt viel Abspann ja noch irgendwie, es geht in 22 Minuten oder so, das ist so, hap, da kann man halt einfach auch gut ein paar Folgen schauen. Bis jetzt finde ich es recht gut, also jetzt nicht irgendwie sensationell, aber es ist, ich bin noch gespannt, wie es weitergeht, aber genau, es ist jetzt nicht irgendwie eine Story, wo du zum Schluss wie es mega weitergeht, weil bis jetzt ist es einfach so, ja klar, er muss sich doch ein bisschen beweisen, er kommt dann in der Cyberpunk-Welt haben ja alle so ihre Modifikationen und er kommt dann halt auch irgendwie in Besitz von so einem Super-Upgrade, der natürlich dann auch wieder irgendwelche Nachteile mit sich bringt. Und aber es ist einfach irgendwie geil produziert und eben ich, wo das Game einfach schon auch geil gefunden habe, weg der Welt, dann fühlst du es irgendwie schon noch. Und eben, ich habe jetzt eben wieder gestartet, weil ich gefunden habe, ich möchte es schon mal nehmen. Es hat natürlich auch ein Update geben für das Game.
Stimmt, ja.
Ein Edge-Runner-Update mit solchen Waffen und Kleidern und so. Was mich gerade wieder angeschissen hat, ist, dass die Performance haben sie einfach nicht super angebracht. Das ist immer noch mega leistungshungrig. Ich finde das einfach schon noch krass.
Ich habe vor 3-4 Monaten das erste Mal gespielt. Ich wollte noch ein bisschen warten, bis ein bisschen die Bugs und so gefixt werden. Aber es war immer noch teilweise recht schlimm gewesen. Ich war erstaunt, in welchem Zustand das
wirklich?
Game ist. Okay. Ja.
Ich habe es eben auch, also eben ich habe jetzt beim Launch mit der Box eben nicht so ein Problem gehabt. Aber die sind definitiv da gewesen. Und jetzt, also ich muss mal schauen, irgendwie hätte ich schon noch Bock auf eine Art, wenn ich einen Zeitslot finde. Ich glaube, ich muss es wirklich einfach mal geschwind irgendwo gute Settings finden. Vielleicht, wie heissen Digital Foundry hat, glaube ich, eine gute Vorlage gemacht, das kannst du ein bisschen abstellen. Mhm. Das muss irgendwie gut laufen. Also ich habe es irgendwie mit den 3080er, auch mit DLSS bricht das einfach unter die 40er regelmäßig und das schießt dann einfach an. Weißt du, wenn sie schlussendlich spiele ich es mit der Maustastatur, das ist einfach nicht geil. Das fängt einfach nicht. Ja gut, das ist Cyberpunk Edge Runner. Eben sind alle 10 Folgen sind draussen auf Netflix. Und lass ich schaue sicher weiter. Dann erst eine Folge habe ich von Frozen Planet 2 gesehen, wie das läuft. Hast du dich noch nachschauen? Ja, genau. Das ist eben Frozen 2.
Frozen Planet.
Gibt es ja.
Das ist ja du.
Es ist, glaube einfach eine von diesen bekannten BBC-Dokus. Obwohl, die einen sind jetzt hier auf Netflix auch gelaufen. Einfach mit dem vom David Attenborough. Mit, die letzte ist recht lang zurück. Ich hatte im Fall irgendwie gar nicht gesehen. Die erste Frozen Planet. Ich habe das Gefühl...
Ich habe nicht mal gewusst, dass es eine gibt, ehrlich gesagt.
Eben.
Ich habe unseren Planet, oder wie das heisst.
Planet genau, Earth. Der blaue Planet. Und, ja, genau. Ich habe mit Hans Zimmer, hat er das auch gemacht?
Nein, der macht noch oft
Ja, ich habe jedenfalls die, ist mir auch irgendwie durch die Lappen gegangen. Ich habe sonst immer alle geschaut, die Planet Earth und Blue Planet und eigentlich unsere Erde.
Ja, genau.
Schiss mich tot, all die Namen. ja, und da geht es jetzt halt eben so ein bisschen so Eislandschaften und so. Und ich glaube, es läuft, wenn du jetzt schauen willst, müsstest du auf BBC schauen, musst du halt das VPN haben. Dort läuft es jede Woche, kommt eine Folge. Ich glaube, 8 oder 6 Folgen sind es, eine Stunde. Hey, und das ist einfach krass. Also, ich habe die schon immer krass gefunden. Ich meine, wer die kennt, der weiß, was einem erwartet. Aber die finden schon immer noch einen Weg, um einfach das nochmals drüber zu machen. Mit Sachen, die sie irgendwie finden.
Neue Kameraeinstellungen, sich darunter mischen, ist crazy. Und ich denke mir immer, wie lange dauert das eigentlich, ein Dokumentarfilm? Also, bist du da 10 Jahre dran, um das Footage zusammen, weil das ist ja unglaubliches Zeug, das da zusammenkommt. Da kannst du das Glück, das du musst haben, das Once-in-a-Lifetime-Glück, um so Events, zum dabei sein, wenn so etwas passiert und du genau dann die perfekte Kameraeinstellungen hast und so. Also, wie lange dauert das? Das ist ein riesiger Aufwand und du musst so viel Glück haben und so oft im richtigen Moment. Das ist wirklich jedes Mal so strub. Mhm.
Ich glaube, 2017 ist der letzte, der Frozen Planet 1 war oder so.
Okay.
Wirklich nur die erste Folge. Hey, das ist einfach. Das ist so komische Viecher. Du hast immer das Gefühl, du hast schon gesehen. Dann hat es irgendwie so. Ich weiß gar nicht, sind glaube nicht Seehunde, Seeleopard, Seeläuen. Weißt du, was ich meine? Das ist eins von denen. Einer von den grossen. Mhm. Und die können irgendwie so als Paarungsritual so ihre Nasen aufblasen. Wie so eine Glonnase. So ein riesengroßer roter Ballon nachher. Es sind so komische Viecher. Und. Die flauschigste Katze aller Zeiten dort, wirklich so eine mega fette Schneekatze, die macht dich kaputt vermutlich. Du willst sie streicheln, aber du willst sie nicht streicheln. die schaut hure mies gelohnt.
Grumpy Cat.
ja, Grumpy wirklich. Cat. Aber das Sträubste habe ich wirklich wieder gefunden, die Orcas. Ich habe schon ein paar Mal die Videos gesehen von denen, wie die hier oben jagen und die haben ja mega ausgetüftelte, ausgeklügelte Jagdmethoden. Und da haben sie jetzt einfach wieder andere. Die haben, dann sind nämlich die Robben auf so Eisschollen und die Orcas schwimmen dann so in einer Reihe mega schnell dort an und tauchen dann ab, sodass es eine Welle gibt, die nachher den wegspült von seiner Eisscholle.
Das ist so und, crazy.
Hey, und im anderen, noch krasser, dann hockt der wirklich auf einem Eisscholle. Ich meine, die ist 30 Meter breit oder so. Also wirklich so eine Eisplatte. Und dann gehen sie unten durch und gehen so rauf, dass die wirklich bricht. Dann bricht die einfach an 3 Stück und dann fällt das Wasser. Und dann nachher sie von unten dran Luftblätter nur lassen. Das verwirrt ihn dann irgendwie und so. Ey, sag dir die Orcas, Mann, ey.
Das sind verdammte Wichser, verdammte. Die spielen die auch mit ihrem Messer. Das sind, die tun aus Jux und Tollerei, tun sie hure blutrünstige Sachen machen irgendwie. Die haben, also ich kann das einmal nicht schauen. Die schmeißen da ihre Seehunde an, die sie jagen, schmeißen sie irgendwie 50 Meter durch die Luft nach oben. Und irgendwie, wenn es wieder runterkommt, nochmal wie so mit einem Baseballschläger, mit dem Schwanz und versuchen, den irgendwie so weit wie möglich wegzuknallen. Einfach aus Jux und Tollerei, weil das lustig ist. Und ich denke mir, die armen Viecher. Also ich finde das. Das sind Free Willy, habe ich irgendwie nicht mehr so die Meinung von denen.
Du solltest doch echt das gut finden. Du als Katzenfan. Deine Katze macht ja das mit den Mäusen auch.
Ja, eigentlich schon. Aber es sieht niemals so krass aus, wie wenn da so ein Orca, weißt du wirklich. Und dann auch noch so perfekt und clever. Ich meine, meine Katze tut der Maus einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen nachjagen, aber sie nimmt es, schmeißt sie nicht in der Luft, um nachher mit dem Schwanz einen Baseballschläger so tack.
Du hast einfach also das ein BBC-Doku über sie gesehen.
Genau. Ja, das stimmt. Was sie sonst alles macht. Ja. Ich finde die, ja, also, weißt du, es ist ihre Natur. Also, sie machen das.
Nein, ich, aber ich weiß
nicht. Nicht, dass sie jetzt sagen, gehen wir alle Orcas killen und so, um Gottes Willen. Also nicht, dass sie jetzt da Tierschutz und so. Es ist einfach so, ich verschrecke mal mega, was die denen ihre Natur ist, dass das wirklich so verdammte, hure blutrünstige Arschlöcher sind.
So. Wie die Arschloch-Delfine, ja.
Ja.
Ja. Aber ja, Frozen Planet 2, das läuft aktuell. Diese Woche kommt die zweite Folge, eben sechsteilig. Also ich glaube, am einfachsten ist, wenn es bei BBC gehst, suchen, über das VPN. Und ja. Also dort muss ich sicher weiter schauen. Das finde ich wirklich, also ja, einfach krassere Naturaufnahmen, glaube ich, gibt es einfach nicht.
Nein.
Ja, dann du hast noch 13 Lives gesehen.
Richtig, ich habe 13 Lives gesehen. Ich hatte im August schon auf meiner Streaming-Highlight-Liste gehabt. Ich habe den wirklich, ich habe mich mega auf den gefreut. Ich wollte unbedingt schauen, vom Regisseur Ron Howard. Für die, die den nicht kennen, der hat Filme gemacht wie Apollo 13, Beautiful Mind, Rush, Da Vinci Code, der eine Solo, Han Solo-Film aus dem Star Wars. Also das ist ein Regisseur, der ist recht etabliert, sagen wir es mal so. Hat auch schon den einen oder anderen Oscar gewonnen. Und Stars, die in diesem Film mitmachen, sind Viggo Mortensen unter anderem, Green Book, Lord of the Rings, der Colin Farrell. Der Film selber ist seit dem 5. August auf Prime Video und dauert 2 Stunden und 27 Minuten. Um was geht in 13 Lives? Das ist ein Drama, das auf eine wahre Geschichte basiert. Und der Regisseur, der Ron Howard, ist tatsächlich, finde ich, immer am besten, wenn es um wahre Geschichten geht, wie Apollo 13, Beautiful Mind zum Beispiel. Oder ich glaube, er hat auch den Film gemacht, wo so ein berühmter amerikanischer Fernsehmoderator ein Interview mit dem Nixon macht. Der Titel ist auch irgendetwas Blablabla versus Nixon.
Und in dem Frozen Interview, Nixon oder...
Ja, irgend sowas. Und in dem Interview so ist dann tatsächlich rausgekommen, dass der Nixon... Ja, ein riesen Skandal und dass er irgendwie eben genau das...
Watergate, ja.
Watergate-Skandal und der Moderator ist irgendwie eigentlich mehr so ein Gottschalk-Moderator und der hat aber Frozen dann ein riesen Interview rausgehauen, wo ihm niemand zutritt. Sorry, ich schweife völlig ab, es geht jetzt plötzlich
um... Hast du gut gesehen,
der Film? Oh, der ist wirklich gut gesehen. Nur zum sagen... Ich habe einfach nur gesehen, hey, es geht um eine wahre
Frost,
Geschichte.
Frost Nixon hat
er Frost geheißen. Nixon, ja. Voilà. Ja, stimmt, mit dem Schrägstrich.
Frozen.
Frozen Nixon.
Frozen. Frost. Nein, es ist nicht so weit
auseinander. Mit Elsa.
Elsa versus der Nixon. Geil, Film.
Das ist eine Side-Story, Frozen Nixon.
Die beiden Bösesten, die es gibt, ja.
Nach einer wahren Geschichte. Nein, da geht es tatsächlich auch wieder um eine wahre Geschichte. Und zwar um die Rettungsaktion, die im Sommer 2018 im Tham Luang-Tunnelsystem in Thailand stattgefunden hat. Damals ist eine thailändische Fußballmannschaft von 12 Kindern und ihrem Coach, darum heisst der Film 13 Lives, bei einem Kunden von der Tham Luang-Höhle von viel zu früh einsetzenden Monsunregen überrascht worden. Und die sind dann halt nicht mehr aus diesen Höhlen rausgekommen. Wir reden da von kilometerlangen Höhlensystemen. Also nicht irgendwie von 300 Metern, sondern wirklich so 2, 3, 4 Kilometer und mehr. Die sind halt dort eingeschlossen worden, von Wasser und Schutt völlig alle Ausgänge verstopft worden. Und die Menschen haben versucht, sie zu retten natürlich. Die Rettungsaktionen sind im vollen Gange, Tausende. Also es ist wirklich es ist ein Event, da ist Tausende von Menschen weltweit sind dort angekommen, haben geholfen. Ingenieure hat man dazu geholt, zum Wasser aus der Höhle pumpen. Dämme hat man gebaut, ganze Reisfelder sind überflutet worden, um das Wasser irgendwie von dem Berg wegzuleiten, dass es nicht in die Höhle hineinfließt. Und es hat alles... Also man hat sogar die thailändische Navy Seals dazu geholt, weil man einfach gesagt hat, die krassesten Taucher, die es im Land gibt. Und selbst die sind in diesen Höhlengängen gegen die Strömung und alles nicht angekommen. Und irgendeiner, ein britischer Höhlenforscher, der tatsächlich seit Jahren dort war und die Höhle erforscht und kartografiert hat, ist dann auf die Idee gekommen, hey, was wir da brauchen, sind Hobby-Höhlentaucher, die das tatsächlich den ganzen Tag oder in ihrer Freizeit machen, weil das sind die einzigen Menschen, und es gibt vielleicht nur so viele Menschen auf der Welt, die tatsächlich die Atemtechniken haben, die Bewegungsabläufe haben, die genau wissen, wie sie in so einer Umgebung sich bewegen müssen. Und die einzigen, die überhaupt eine Chance haben, die Kinder zu finden. Und so kommen dann die von Viggo Mortensen und Colin Farrell gespielte Charaktere auf dem Plan. Das sind der Rick Stanton und der John von Landen. Von Landen. Und ja, das sind halt Koryphäre auf ihrem Gebiet, aber sind halt wirklich einfach nur Hobby-Höhlentaucher, die sich aber da in Gefahr begeben, zusammen mit einem Team um die Kinder zu finden. Und das Krasse ist ja tatsächlich, also, wenn sie die Kinder zu finden, ob tot oder lebendig, ist tatsächlich das Einfachste am Ganzen, obwohl das eigentlich schon eine riesige Herausforderung ist. Weil wenn du sie mal gefunden hast, wie bringst du sie dann wieder raus, wenn du nicht einmal Navy Seals dich durch die Höhlensysteme können kämpfen können, also erfahrene motherfucking crazy Taucher, wie willst du dann einfach 13 Kinder dort wieder auch rausbringen aus dem Zug, bevor ihnen die Luft in der Höhle und was auch immer ausgeht, falls sie überhaupt noch leben. Es ist wirklich eine verdammt krasse Geschichte. Und der Ron Howard...
Hast du gewusst? Ich weiß eben nicht mehr, also ich bin ziemlich sicher, ich weiß, wie es ausgeht, aber ich weiß Details nicht. Hast du das gewusst?
Details habe ich auch nicht. Nein, ich habe Details nicht gewusst. Und viele Details sind auch tatsächlich lange, lange Zeit unter Verschluss gehalten worden, weil, aus Gründen, wo man im Film sieht, hat ein bisschen etwas von, wie heisst der andere, Argo, wo ja auch lange Zeit unter Verschluss gehalten worden ist, was dort genau Details sind. Auch bei dieser Mission sind viele Details unter Verschluss gehalten worden. Und es ist wirklich einfach der pure Wahnsinn. Und der Ron Howard hat, also ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich am nächsten Tag gerade noch die National Geographic Doku dazu geschaut. Ja. Und es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Also es ist nicht, das ist nicht die Art von Film, wo, weißt, Hollywood irgendwie alles überdramatisiert und einfach überinszeniert, was eigentlich die Realität ist, sondern du hast in dieser Doku, sie haben ja tatsächlich auch das gefilmt, ihre Tauchgänge und alles. Sie haben das müssen dokumentieren und hey, die Bilder sind teils eins zu eins und es ist so, also ich weiß nicht, ob ihr die Clips kennt auf YouTube von diesen, wie sagen wir denn, die Cave, die, weißt du, die in diesen Höhlenspalten da durchkräsmen, die Höhlenspalten, die irgendwie kaum breiter sind als in den Türspalten. wo sich selber mit einer GoPro filmen dabei, sodass also meine eigentlich nicht vorhandene Klaustrophobie triggert und so. Nur schon vom Schauen denken wir so, fucking hell. Und das ist im Film wirklich genau gleich inszeniert. Einfach nur mit Wasser und Schmutz und Strömungen und allem und Geräuschkulisse. Und hey, du bist... Es ist wirklich lang her, dass ich einen Film nach der 8. AVH schauen und keine Sekunde lang müde geworden bin. Ich bin wirklich auf dem Stuhl. Also ich habe mir fast Nägel
weggehauen. Glühende Kohle.
Irgendetwas
was, ist da lang. Was würdest du aber den Film mehr empfehlen als Doku? Also,
sind zwei verschiedene. Das eine ist ein Film. Der Film ist fantastisch. Auch verdammt gut gespielt. Mega gut inszeniert. Ein Spannungsbogen wirklich. Also ich habe keine Sekunde lang ist mir langweilig gewesen. Und nach einer Stunde passiert etwas und dann denkst du, ja, was kommt denn jetzt? Also was kann jetzt noch kommen? Der Film dauert ja 2,5 Stunden. Tatsächlich passiert noch ganz einen Haufen viel. Also es ist nie langweilig, aber wirklich mega gut. Man merkt auch, dass man die Situation von damals, dass man die Dokus und das Footage, dass man das genau studiert hat, weil es ist wirklich praktisch eins zu eins. Es ist hure gut nachgestellt, nachgespielt und ja, also es geht einem eiskalten Rücken durch ab, wenn man den Film sieht. Ich empfehle zuerst den Film zu schauen und nachher die Doku, weil wenn du dann Doku siehst, wie du wirklich einfach siehst, so, fuck, das ist wirklich genau so gewesen. Das ist dann, und du siehst auch nachher die echten Bilder nochmal von all dem, wo wirklich so, wow, das ist crazy. Was? Das ist abartig crazy.
Hey, ist es mit dieser Rettungsaktion gewesen, wo der Elon Musk irgendwelche Tauchroboter angeboten hat? Ist es das gewesen?
Maybe. Also
doch, das ist doch dort, wo er nachher...
Das kann schon sein.
Ich habe auch das Gefühl, das ist doch dort, wo er nachher den einen Taucher als Pädophil bezeichnet hat. Oder?
Oh, geil.
Ich habe das Gefühl, das ist dort.
Sehr gut. Das sehen wir im Film jedenfalls nicht. Das,
okay. Ja, zum Beispiel finde ich auch gut.
Der Elon Musk kommt im Scheiß
von dem drin.
Nein, es ist wirklich...
Alright. 13 Lives auf Amazon Prime.
Genau.
Gut. Also, dann habe ich noch ein paar Games gespielt. Und die meisten gar nicht so extrem lang. Ich habe ja über Splatoon auch schon mal geredet. Ich weiß gar nicht, du, Domi, bist ja vermutlich der grössere Nintendo-Fan als ich. Hast du schon gespielt,
das
Neue?
Nein, ich habe zwei. Habe ich dann, als es rauskam, eine Zeit lang recht viel gespielt, aber dann auch recht schnell aufgehört. Und das 3 habe ich noch nicht ausprobiert. Eben aus dem Grund,
dann weil es relativ ähnlich
aussieht, oder? Ja, genau. Also.
Ja. Nein, das ist jetzt einfach böse, aber das ist... es ist ein super Spiel, weil das letzte ist ja schon super gewesen. Also, Splatoon ist... es besteht aus einem Multiplayer, es hat eine Singleplayer-Kampagne, du bist da irgendwelche Inklings, so ich weiß nicht, so Tintenfisch, Menschli. Aber das Spielprinzip ist einfach, du schiessest eigentlich, du hast ganz viele Waffen, aber du schiessest Tinte. Und der Multiplayer-Teil ist eigentlich das Hauptelement des Spiels. Und dort versuchst du einfach zwei Teams aus, je vier Spieler, glaube ich, versuchen einfach in 3 Minuten, das ist aber nicht geil, die Matches sind so geil kurz eigentlich, einfach die Map in mehr Farbe zu dunkeln als andere. Und das ist im Fall... Es ist einfach, das ist schon immer noch lustig, oder? Du kannst dann, du ballerst dann rum, wenn der Tank leer ist, kannst du abtauchen in die Tinte, dann bist du dann auch eigentlich unverwundbar, außer ich weiß gar nicht, wenn der einer vielleicht einen Bomber auf den Kopf schießt, weiß gar nicht, ob das etwas macht. Mal vermutlich, weil dann dort nicht mehr deine Farbe ist, weil du kannst nicht einfach in die andere Farbe von den Gegnern rein, dann nimmt er das Leben. Und es gibt einfach eine geile Dynamik. Du gleitest durch die Tinte durch, springst raus, ballerst alles irgendwie mit Farbe voll, so kommst du an den Wänden entlang, hast x Spezialwaffen, eben wie irgendwelche Bomben und Minen und Farbsprenkler und Farbschwerter, Farbroller, also eben sozusagen alles, was irgendwie du kannst vorstellen, wo kann Flüssigkeit verspritzen, gibt es dort. Fast alles, das ist Nintendo-Spiel. Grusiger. nein, ist, ja, es macht wirklich macht Dinge Bock, eben, weil es so schnell es geht in einer Runde so schnell.
Ja, und ob du scheiße bist, hast du irgendwie das Gefühl, du hast etwas dazu beigetragen, wenn du gewinnst, weil du halt einfach die Farbe kannst verteilen auf dem Boden für dich selber und so ein bisschen kannst den Kampf aus dem Weg gehen, oder? Also, wenn du scheiße bist, macht es Spass.
Also, ich finde vor allem wirklich, das ist irgendwie. Da haben sie schon eine mega geile Idee gehabt.
Ja.
Also, weißt du, ich finde eben. Manchmal finde ich, lobt man Nintendo fast ein bisschen zu viel, aber ich finde jetzt das Spielprinzip ist wirklich, auch wenn es jetzt auf eine Art schon das dritte ist, aber das ist, weißt du, das ist auch geil, dass E-Sport funktioniert, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, versandet. Ich habe jetzt nicht mehr so viel gehört, E-Sport in diesem Bereich, das haben sie ja recht gepusht eine Zeit lang.
Vielleicht Japan in dem Fall. Ist,
ja, eben, ich würde mich, jetzt nicht überraschen, ja. Und weil es ist irgendwie, weißt du, und eben auch wirklich, das ist jetzt so kinderfreundlich, aber überhaupt nicht kindisch. Es ist irgendwie, es ist so aufgestellt, farbenfroh, mit eben mega vielen witzigen Waffen. Und das, weißt, das ist einfach witzig, zum du kannst natürlich die Gegner auch abschiessen und dann splatten und so. Tönt geil. das ist wirklich lustig und die Farbe sieht cool aus. Und,
hast du den Singleplayer ausprobiert?
Ja, habe ich auch gespielt. Ist, ja, ich finde, also find, der letzte ist auch schon cool gewesen.
Ja, den habe ich eben auch recht gute Erinnerung. Ja, das erstaunlich gut ist gewesen. Und sie legen ja auch recht viel Wert auf die Story. Oder in den Trailer ist ja immer viel Story drin vorkommen und so.
Ja, es ist jetzt so ein Apokalypse und so. Und jetzt alles vertrocknet. Ja, ich habe ein paar Levels gespielt. Ist cool. Also weißt du, einfach, die sind so ein plattformenmässig, mit ein Rätseln, mit ein Gegner abschiessen. So ein leichte Kost. Ich finde einfach... für das game ich es nicht, oder? Ja. Also ich finde wirklich das Geile, finde ich spiele das für den Multiplayer, weil der ist wirklich witzig. Und dann gibt es ja noch eben den Salmon Run, wo so wellenbasiert ist, wo du auch zu vierten kannst gamen, kooperativ, wo immer so Gegnerwellen kommen, wo du runterschiessest und so Eier musst irgendwo anbringen. Also wirklich immer noch ein solides Game. Ich meine, wenn es nach dem 2 einfach irgendwie noch ein bisschen mehr willst, kannst du das kaufen. Wenn es 2 noch nie gespielt hast, dann sowieso. Solide Fortsetzung, also beziehungsweise eben als Fortsetzung auf eine Art dürftig, aber du eben, also die Verkaufszahlen geben dann ja
offenbar. Und sowas.
Da haben andere schon weniger originelle, dürftigere Fortsetzungen gemacht. Mm. Was habe ich als nächstes? Metal Hellsinger habe ich schon vor längerem mal gespielt. Also in meiner Liste kann respektive. Es ist, das ist recht lang. Ich glaube, über ein Jahr war es im Early Access gewesen. Und das ist jetzt, wenn ich es recht habe, heute, wo wir den Podcast aufnehmen. Ich glaube, am 15. ist das Version 1.0. Und das ist ein... wenn du das Video anschaust, hast du das Gefühl, du schaust Doom. Yeah. Also hast du eines von den letzten 2, die rausgekommen ist. Infernal oder Eternal. Infernal. Fuck, ich weiß nie, was es heisst. Die letzten 2 Doom, 2016 und das letzte halt. Wirklich so First Person, eben Ego-Shooter in so einer dämonischen Höllenwelt. Du bist dann auch irgendwie so ein Teufelin, also eine oder eine Dämonin, der wird irgendwie die Stimme weggenommen. Und dann ballerst du dich halt durch irgendwie die Hölle durch, um deine Stimme wiederholen und dich rächen am Oberteufel. Was weiß ich, Story interessiert ja nicht wirklich. Obwohl das immer am Anfang überraschend lang noch erzählt wird. Und das Gameplay ist einfach eben, ist ein Shooter, aber du musst eigentlich im Takt shooten. Und es ist ein Metal-Game. Also es kommt die ganze Zeit zum Metal-Sound.
Nein.
So guter Heavy-Metal. Also eben genau, Luca, der würde den Sound von heute auch noch passen.
Ja.
Und so auch geil. Bekannte, die original Tracks gesteuert haben, eben wie der Serge Tankian.
Serge Tankian, ja. der ja, von Leadsänger. Ja, der Sänger.
Da sieht man es am Schluss gerade ein paar.
Voilà.
Und am Anfang ist es einfach, hörst du nur den Sound ohne Vocals. Und immer wenn du im Takt schiessest, dann erhöht sich irgendwie der Multiplier bis dann Multiplikator, bis, glaube ich, 16 ist das Maximum und du machst dann einfach immer mehr Damage. Und am Anfang ist es halt, dann müsstest du recht lange auf einen Baller, bis er kaputt geht. Aber nachher, wirklich, wenn du in den Flow reinkommst und eben je mehr der Multiplikator anzieht, dann zieht der Sound an und dann kommt am Schluss mit den Vocals rein und dann fängt es einfach richtig rein und du bist wirklich so, weißt du, machst du und du bist so BAM, BAM, BAM. Fängt Huren rein im Fall.
Ja. Das ist wirklich eine geile Gameplay-Idee.
Macht Huren Bock. Und es ist auch wieder, wenn du. Du kannst den Gegner auch zum Teil eben auch wie bei Doom so die Finish-Move machen. Dann geben das Leben raus, das du auflesen kannst. Sonst Munition musst du, glaube ich, nie sammeln. Und nachladen kannst du auch im Takt, damit es schneller geht. Okay. Und so dann kannst du noch mit überlegen, wie viel, also kannst du entscheiden, welche Waffen du mitnimmst. Am Anfang hast du einfach das Schwert und dann hast du noch einen Shotgun und Pistole und so eine Armbrust bekommst. Und es ist noch easy schwer schon. Es wird noch gleich relativ schwer. Und einfach Gegner zum Teil schon noch viel einstecken und du musst wirklich schauen, dass du den Multiplikator da oben hast. Ich glaube, du hast 2 Leben pro Runde, die du einsetzen kannst. Das nimmt dann einfach Punkte weg. Am Schluss kriegst du einen Highscore. Und dann siehst du, wie absolut birrweich gewisse Leute sind. Ich glaube, im ersten Level war noch relativ weit vorne. Also weit, wahrscheinlich Platz 1000. Aber es gibt ja unendlich, oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin noch okay dabei gewesen. Ich habe mich selber überrascht. Dann in den nächsten dann nicht mehr. Ja.
Das kannst du auch einen Huren perfektionieren, oder? Also das kannst,
ja.
So geil. So geil.
Macht wirklich, also, ich kann nicht mehr als 2 Level im Stück spielen. Es ist einfach ein Stress intense. Auf eine Art. Weil du musst so, ja, du musst halt so konzentriert dabei sein, oder? Damit, aber eben, wenn du den Sound und so, also wenn Metal eh noch geil findest, dann fängt Huren mit einfach immer so.
So zum Kopf Ding dazu. Das ist so geil.
Ich kann es mir richtig super, vorstellen.
Super cool. Spielprinzip.
Metal nur
Hellsinger.
Singleplayer, oder?
Ich habe gemeint nur, ja. Ich glaube, es gibt nur Singleplayer. Und ich meinte, jetzt gibt es dann nur auf PC.
Ja.
Wenn es mir recht ist. Genau. Metal Hellsinger, ich glaube, es kostet etwa 20 Stutz.
Ah.
Games sind doch immer irgendwie 20 Stutz. Ich habe es gekauft, aber ich weiß es nicht mehr. Dann, hey, das pure Gegenteil, aber auch sensationell, ist Lost in Play. Das habe ich auch schon länger auf der Liste gehabt, ist auch kürzlich rausgekommen. Ist ein Adventure-Game, so wunderschön von Hand zeichnender Stil. Du bist so ein Geschwisterpärli. Ich bin immer noch nicht 100% sicher, ob wir wirklich in einer Fantasy-Welt sind oder in ihrer Fantasie. Aha. Und es ist mega abwechslungsreich. Also es ist wirklich eine völlig fantasievolle Welt mit irgendwelchen Riesenkatzen, Goblin, Orks, Monster. Das eine Monster ist noch bei deiner Schwester und so. Du spielst das auch irgendwie zusammen. Und die Rätsel, die du machst, ist so typisch adventure-mäßig. Du hast ein Inventar, aber es ist alles sehr geradlinig. Oder? Also du weißt eigentlich immer, was du benutzen musst. Und eben, es besteht einerseits aus den richtigen Gegenständen am richtigen Ort brauchen. Und dann hat es aber regelmäßig so kleine Minigames, wo ich recht witzig finde. Also weißt du, so, keine Ahnung, gemeint, das Spiel ist wie ein Hitman Go. Und eben deine Schwester ist dann dort das Monster. Und Hitman Go ist so, du hast wie so ein Raster von einem Level und du bewegst dich einfach auf diesen Linie hin und her und dann musst du einfach schauen, dass der Gegner dich nicht frisst, wenn er, du musst halt irgendwo an ihm vorbeikommen, oder? Und wenn er eine direkte Linie zu dir hat, dann fährt er auf dich zu. Oder du spielst irgendwie Mühle, oder du musst irgendwelche Entchen, die Energie haben, irgendwie können bewegen, oder du musst die Energie richtig aufteilen, oder du musst einen Laser umleiten. Also es sind so ganz verschiedene Minispiele. Die Rätsel, die du von einer Art machst, sind irgendwie zum Teil ein bisschen beliebig. Also weißt du, im Vergleich zu einem Monkey Island, wo eigentlich alles, was du machst, ein Teil von der Story ist, ist es da manchmal schon so ein bisschen. Wir brauchen jetzt einfach ein Rätsel, damit du da weitermachen kannst. Weißt du, aber es spielt auch gar keine Rolle. Weißt du, die Auflösung ist dann zum Teil auch, du musst etwas anordnen und du merkst dann, im Hintergrund haben die Häuser die gleiche Farbe. Okay, ich tue sie so anordnen. Also, aber es spielt irgendwie gar keine Rolle. Es ist einfach so. mega, mega liebevoll gemacht und du kommst, wirklich, du kommst halt dann auch immer weiter. Es gibt auch noch so ein Tippsystem, wenn du, wo kannst du drücken, was dir dann sagt, wie es weitergeht. Und hey, einfach super lustig. Weißt, dann erzählt er irgendwie zum Beispiel, haust irgendeine Oma an, weil du brauchst Gummientli von ihr. Logisch, oder? Und dann erzählt sie irgendwie eine Geschichte von irgendwie einem Dieb, wo ihr eben das Entli, glaub, geklaut hat. Dann verfolgt sie den Dieb auf einem Ross. Dann ein Eichhörnli klaut ihr das irgendwie wieder. Und am Schluss geht ihr irgendwie ein Eichhörnli auf den Kopf und so ist sie jetzt auf dem Bänkli gelandet. Und du musst dann irgendwie die Geschichte ordnen oder so. Oder es hat irgendeinen Goblin auf einem riesigen Schwan, der dich dann nachher entführt. Und am einen Ort triffst du einfach irgendwie mitten in der Wüste. Ich glaube, da hat irgendwelches Volk dort. Und eben am Rand von dort steht einfach ein riesiges Büsi, wo du nicht vorbeikommst. Einfach weil, wieso nicht, oder? Und ja, wirklich, Lost in Play. Mega kurzweilig, mega, wirklich super schön zeichnet. Wenn du Adventure Games gut findest, grossartig.
Der Stil ist Hammer, ja. Also es sieht in dem Fall wirklich immer aus wie ein Cartoon. Ja. Es ist wirklich die ganze Zeit
geil. Voll. Es sieht wirklich aus wie ein Trickfilm. Ja. Und merkst schon, also wirklich Zwischensequenzen sozusagen. Es sieht auch nachher dann so aus. Ja, und dann habe ich das Letzte, über das ich auch schon geredet, ist jetzt einfach in Early Access gekommen. Ich bin wirklich verwirrt. Ich habe gemeint, The Wandering Village sechs schon lange im Early Access. Aber offenbar ist das noch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht war es Closed Beta. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber jedenfalls jetzt ist es offiziell im Early Access. Okay. Ein Schweizer Game, wo du so ein Aufbau, so ein Age of Empires mäßig, du siedlst auf dem Rücken von einem riesigen Dinosaurier irgendwie und du lebst so in Symbiose mit dem. Also du musst irgendwie, du baust Felder an und baust Häuschen und Schlafplätze und ein Mülli und dann kannst du natürlich Zeugs erforschen, wirklich so, wie man es kennt, oder, von Age of Empires mit so deinem Tech-Tree. Und die Leute selber, eben auch wie bei Age of Empires, eigentlich, die gehen dann selber ihre Aufgaben an. Du kannst sie dann einfach so zuteilen. Und du musst dann schauen, dass du deinem Riesendino damit auch genug Essen hat. Und der schläft dann auch. Und wenn er verrückt ist, dann schüttelt er sich halt. Dann gehen deine Häuser kaputt.
Nein.
Und du kannst dann später irgendwie auch lernen, mit dem zu kommunizieren, damit du siehst eine Übersichtskarte, wo er ist. Und dann kannst du dann sagen, wo er durch soll. Weil es gibt verschiedene so Biom, weißt du, und die einen sind natürlich giftig oder kalt und dann musst du deine Leute pflegen und so. Also ich finde es recht witzig. Mich hat ich kann es mir nicht so recht sagen, mir hat irgendwie ein bisschen noch was gefehlt irgendwie. Ich habe dann so ein Zeug gebaut und so und dann habe ich aber irgendwie ziemlich schnell das Gefühl gehabt, ja, aber irgendwie, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich brauche einfach irgendwie etwas noch mehr wo, zum Machen irgendwie. Aber
also
ich
noch nicht machen mega komplexer oder storymäßiger?
Ja, irgendwie, weil ich habe dann einfach meine Sachen gebaut und dann, dann warte ich einfach ein bisschen, irgendwie, bis wieder irgendetwas erforscht ist, bis ich das nächste kann bauen. Und es hat mir wirklich etwas zu tun gefehlt. Okay. Ja. Vielleicht habe ich es einfach zu wenig im Griff gehabt. Es ist ja auch noch Early Access, aber sehr schöner Stil und auch mal so, ja, doch ein bisschen anderer Twist, ist noch witzig. Mit dem. Und ich habe den auch noch gar nicht gross mit ihm kommunizieren. Also ich glaube, ich kann ihm Futter geben und richtig kann ich ihm jetzt sagen, mehr können wir noch nicht mit ihm kommunizieren. The Wandering Village ist auch aktuell auf Steam im Early Access. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Haben wir es wieder mal geschafft, unsere eineinhalb Stunde?
Wow! Was? Wie viel haben wir?
Fast 5 Minuten.
Anderthalb Stunden. Voll im Time. Voll im Griff. Einfach im Gefühl.
Ach, ich würde heiß.
Was hast du? Ich habe 26,8. Eigentlich noch angenehm.
Okay, 27. Ich habe einfach sonst heiß.
Ja.
Gut, das Licht brennt einfach. Ja, komm, dann es ist Zeit zum Essen für mich. Danke allen fürs Zuhören. Domi, danke fürs Mitmachen. Sicher das letzte Mal. Dir, Luca, natürlich auch.
Natürlich,
gerne. Und allen anderen auch. Und dann bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Bis dann. Thank you.